Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Hallo, Lukas, ne? Ja.
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 Was suchst du? Den Öffner? Ja. Der liegt vor deiner Fresse. Ah. Oh. Oh, Leute, ihr müsstet das sehen. Vielleicht auch nicht. Oh, das neue Merch fliegt mir entgegen. Oh.
Oh, Alter, wie geil das aussieht, ey.
Ne?
Oh.
So. An alle, die uns bei Patreon supporten, ja, Pakete sind gerade in Verpackung.
Geil, das sieht so richtig edel aus, ey. Hochwertiger Shit.
Also, ne, ich spreche gerade von den Bierdeckeln.
Bierdeckel ist das Wort.
Der Öffner. Das Wort hochwertig ist das falsche Wort.
Es ist auch nicht seine Absicht.
Es ist nicht, nee, es ist nicht seine Aufgabe. Es ist einfach die Aufgabe, geil zu sein. Das ist wie so eine, weiß ich auch nicht.
Diese Minikiste ist einfach der Shit, ey.
Oh, da ist eine Minikiste mit Bierflaschen drin, wo Schwitzkasten draufsteht. Unten ist der Öffner drunter.
Oder Speziflaschen, je nachdem. Sie sehen nach beidem aus.
Ja, stimmt. Boah, ich versuche damit mal was zu öffnen.
Mach das.
Alter,
mach das.
Geil.
Entjungfere ihn. Oh. Geht, ne? Man kann so richtig cool so einen Handgriff machen damit. Stark.
Das ist quasi, ja, das ist Wrestling.
Das ist Wrestling.
Ja. Ich versuche mal gerade einzugießen hier. Wir halten die Mikros hier frei im Schwitzschnack-Review. Ja. Schwitzschnack-Review, neues Format.
Ja.
Jetzt muss ich das Mikro halten und gleichzeitig das Glas schräg und die Flasche. Oh.
Das ist verrückt.
Alter. Ah. Okay.
Hier währenddessen hinterlasse ich dir hier noch ein...
Oh, neues Sticker gibt's auch.
Bündelsticker.
Warte, die Sticker sind ja winzig. Warum sind die so klein? Also die neuen.
Es gibt kleine und es gibt große.
Ah, geil. Oh, die kann man so richtig... Ja, okay. Die kann man noch ein bisschen präziser stickern auf so kleine sichtbare Punkte. Weil ich hab's oft, dass ich die großen in der Hand habe und die Fläche zu klein ist, aber eine geile Fläche vor mir ist.
Oh. Die ist mehr so, weißt du, für den privaten Hausgebrauch. Die andere ist vielleicht eher so für den geneigten Vandalen.
Oh, mit neuer Figur. Ja, heftig.
Ja, du hast abgenommen in den letzten 6 Jahren Schwitzkasten. Die haben dich offensichtlich körperlich an deine Substanz gegangen.
Ja, absolut.
So.
Geil, so.
Dann stoßen wir an.
Ja.
Offiziell das erste Mal mit aus neuem Merch geschenktem Getränk.
Yes.
Cheers. Auf die WrestleMania Season 2025.
Mhm. Wir sind offiziell auf der Road to WrestleMania seit dem Rumble.
Yes!
Heute ist Montag. Wir haben den Rumble gestern geguckt am Sonntag.
Das ist korrekt.
Hatten dann keine Zeit mehr, die Review aufzunehmen, deswegen ist die jetzt hier einen Tag später.
Auch das ist korrekt.
Ja. Sprechen wir ein bisschen Royal Rumble, hä?
Sprechen wir ein bisschen über den Royal Rumble, ja.
Wir haben auch gestern wirklich so, wir haben es geguckt und dann einfach danach noch ganz kurz so 2, 3 Sätze, aber eigentlich den Rumble nicht wirklich bewertet oder irgendwie eingeordnet für
gar
uns.
Nicht.
Das heißt, was machen wir jetzt?
Ja.
Geil.
Ja, wir reden jetzt das erste Mal. Also abgesehen davon, dass wir natürlich schon zwischendurch was gesagt haben, während wir geguckt haben.
Nein, wir schweigen komplett. 4,5 Stunden durchgeschwiegen saßen wir hier.
Wir sitzen
so
auch,
Trennwänden.
Genau, wir sitzen da auch immer sehr stoisch nach vorne blickend. Wir essen dabei nichts. Sitzen komplett aufrecht, alle körperlichen Winkel, die möglich sind, also sowohl zwischen Oberkörper und Oberschenkel, als auch zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, als auch zwischen Unterschenkel und Fuß. Dafür muss man den Spann so leicht anziehen, ne, weil Füße sind ja eigentlich leicht abschüssig, sind alle 90 Grad, alle exakt 90 Grad, auch zwischen Brust und Kinn, 90 Grad, alle Winkel und dann gucken wir stoisch für 4,5 Stunden auf diesen Fernseher.
Wir haben dann auch so Wahlkabinen. Seht ihr jetzt vielleicht, wenn ihr hoffentlich wählen geht demnächst, dann seht ihr das auch, wie diese Dinger aussehen.
Ja.
So, da saßen wir so drin, dass man auch den anderen nicht sieht.
Genau.
Aus dem Augenwinkel, mal peripheres Sehen ist ziemlich gut. Ja, aber das hätte ja abgelenkt.
Genau, damit wir uns nicht gegenseitig beeinflussen, sondern jetzt völlig unvoreingenommen unsere Eindrücke schildern können.
Davor und danach gibt es einen Handschlag kurz zur Begrüßung, zur Verabschiedung und dann so gucken wir Wrestling. Das ist... ja, ich möchte sagen, professionell.
Das ist, ich würde sagen, das ist schon der größte Spaß, den ich habe in meinem Leben.
Wie wir einfach gottlos mit irgendwelchen Burgern in der Fresse auf dem Sofa lagen, irgendwie Luisa noch schräg hier vorsitzend, auch ein Burger im Maul, eigentlich im Weg, Fernseher irgendwo da links, alles mit Soße voll und fluchend und obszön Wrestling, ja, ich möchte sagen, schauend.
Ja, es war zum Finger ablecken, aber das liegt auch daran, dass ich Fingerfood hatte.
Okay, wo gehen wir rein? Erst in die Rumble-Matches, erst ins Title-Match?
Ja, nee.
Was? Oder um das Titelmatch für den 1,70-Titel?
Was immer du willst. Ey, es ist Rumble. Lass uns über Rumble reden.
Ja.
Ja.
Was hat der Fick mit dir gemacht?
Der Fick hat mit mir gemacht, dass ich wirklich ein... Also, wir fangen an beim Ende, ja? So, bei großen Events kommen wir ja meistens vom Elefanten im Raum, dem großen Closer.
Ja, der moralische
Elefant. Das ist in diesem Fall einfach Jey Uso.
Ja.
Main Event Jey Uso wird seinem Namen die größte Bestätigung zuteil werden lassen, die möglich ist. Das Main Event bei WrestleMania gehört Main Event Jey Uso. Und das hat mich in einem weirden Gefühlscocktail zurückgelassen. Mhm. Auf der einen Seite freue ich mich mega doll über die Überraschung, so, weil, also, ne, von jetzt so meinen Top 3 Kandidaten, die ich gehabt hätte, wäre er keiner gewesen, schon so im erweiterten Feld, aber sicherlich keiner der Top-Kandidaten, sowohl emotional persönlich, als auch jetzt so von der Wahrscheinlichkeit her, was ich so denke. Darüber freue ich mich, weil ich halt Überraschungssiege grundsätzlich geil finde. So, dafür ist der Rumble halt irgendwie da, dass 30 Leute da sind. Und wir hatten jetzt mit 2 Cody-Siegen hintereinander halt natürlich 2 sehr, ich will sagen, vorhersehbare Rumble-Ausgänge, die halt ihren emotionalen Wert einfach genau daraus ziehen mussten, dass man es halt tatsächlich irgendwie herbeigesehnt hat oder so. Und das ist bei Uso jetzt gar nicht so. So. Und dann freue ich mich auch wirklich ehrlich richtig doll für Jey Uso und das, was so sein Weg ist im Laufe dieser ganzen Geschichte, Post-Bloodline-Run Nummer 1. Und dann finde ich aber gleichzeitig schon, dass es ein wrestlerisch enttäuschender Sieger ist. So, er hat weder ein bravouröses Match gemacht, noch denke ich mir jetzt so, boah, das Match muss ich sehen. Und egal jetzt gegen wen, ob es gegen Gunther geht oder gegen Cody oder wenn irgendein Titel noch wechselt, gegen wen auch immer.
Darüber, oder gegen Oberfemi.
Genau, darüber können wir gleich reden. Ja, oder gegen, weiß ich nicht, DIY, weil er kann ja auch die Tag Team Titles picken.
Den Speed Title kann er sich nehmen.
Ja. Nee, aber also so, das ist halt nicht das Match, dem ich entgegenfiebere. Und gleichzeitig sehe ich halt auch einfach diese riesen Wellen, die durch die Crowd gehen, wenn seine Entrance läuft und so, und die Emotionen, die ihm entgegenschwappen, und denke mir, naja, okay, ihr habt irgendwie eine Dynamik auf eurer Seite, dann füllt das jetzt mal bitte mit Substanz, mit Geschichte, mit Emotionen, mit Bedeutung. Und macht mir Jey Uso schmackhaft. Auch mir, so. Und da bin ich ehrlicherweise sehr kritisch, aber schon auch gespannt. Das ist so mein Gefühlscocktail.
Ja, ich habe das auch so ambivalent aufgeschnappt. Ich war so ein bisschen sprachlos, als passiert ist.
Ich kann nicht sagen, sondern ja, habe ich natürlich nicht gesehen wegen der Trennwand.
Ja. Ich bin halt auch noch so in diesem Stand, dass ich bin bei Gunther. Gunther hat ja gesagt, Jey Uso ist halt so WWEs Maskottchen. Und sorry, da bin ich halt immer noch bei. Ich sehe Jey Uso Stand jetzt. Das ist wichtig, Stand jetzt. Nicht als WrestleMania Main Eventer. Du hast gerade auch gesagt, auch mir muss man das noch verkaufen jetzt. Also ja. Jey Uso hat diesen Rumble gewonnen und man muss mir jetzt aber erzählen, und warum das gerechtfertigt ist. Dafür haben sie jetzt irgendwie ein paar Wochen Zeit und dann gucke ich mir das an, aber ich bin auch tatsächlich eigentlich irgendwo enttäuscht. Jey Uso ist ein super Sympathieträger, auch für mich. So, es hat einen Grund, warum diese Mengen so abgehen auf ihn. Warum er mit die lautesten Entrances immer bekommt.
Ja.
Von Shows und so, ne? Die Leute stehen da. Es ist eine riesen Party, wenn er reinkommt. Aber das, für ein WrestleMania Main Event ist mir das eigentlich noch zu viel Show und zu wenig Substanz und dann auch vor allem wrestlerisch auch so, weil,
ja.
Jey Uso gehört zu den Wrestlern mit dem für mich langweiligsten Moveset, so.
Ja.
Es ist halt eine Underdog-Story. Wir können nachher nochmal unsere Tipps abgeben, wen sie so picken. Es ist eine Underdog-Story auf jeden Fall, egal gegen wen er geht.
Ja.
Ich bin jetzt noch nicht so gespannt einfach drauf, weil ich diese Underdog-Story von Jey Uso schon so ein bisschen erlebt habe die letzten Monate.
Mhm.
Und, eben, ne, von seiner Evolution vom Tag-Team-Wrestler zum Singles-Wrestler. Just me, Uso. So, das, das ist alles cool. Aber ich finde, so von dem Einsatz, wie ich Jey Uso einsetzen würde, wenn ich ihn booken würde, dann müsste ich ihn nicht dahin bringen. Es würde mir vollkommen reichen, diese Party mit ihm zu feiern für einen Midcard-Titel bei WrestleMania.
Mhm.
So. Deswegen, ich bin ein bisschen perplex, dass das passiert ist, ehrlich gesagt. Ich hatte, also ich mag auch Überraschungen, eben nach diesen beiden Cody-Siegen der letzten Jahre auch, total. Aber ich hätte mir eine Überraschung gewünscht, die für mich dann direkt nach dem Royal Rumble auch so ein richtiges Vorfreuden-Feeling auslöst.
Mhm.
Und das hat Jey Uso bei mir nicht geschafft.
Mhm.
Aber wie gesagt, sie haben Zeit. Sie können mir jetzt noch bis Mania was Geiles erzählen, so. Guck ich mir an.
Das ist halt vor allem im Vergleich zu WrestleMania Beginn, zur WrestleMania-Season letztes Jahr halt so ein krasser Unterschied, ne? Weil du hattest halt wirklich von Rumble zu Rumble über die WrestleMania des Vorjahres hinweg halt einfach diese Riesen-Storyline. Roman Reigns, der ewige Champ, und Cody Rhodes, der ewige Herausforderer. Kann er es tatsächlich schaffen? Krass. Das zweite Mal hintereinander einen Rumble gewinnen. Heftig, historisch. So, und kann er dann aber bei Mania den Titel holen und so.
Hm.
Dann hattest du The Rock, der ins Spiel kam. Das war riesig, das war gigantisch.
Ja.
Und jetzt ist halt Jey Uso wirklich so eine Emporkömmling-Geschichte. Das ist ja auch, also legitimerweise, wir hatten es in der Preview ja, das ist jemand, der war bis vor kurzem halt wirklich einfach knallhart in der Midcard verankert.
Ja. So.
Aber irgendwie finde ich das auch super spannend, als Move das zu machen. So,
das hat Eier.
Das hat richtig doll Eier,
ja.
Weil so Dinge wie halt so ein großer Moment eben wie Cody gegen Reigns letztes Jahr, so, das braucht dann halt auch mal 2 Jahre Aufbau und bla, und das kannst du halt nicht jedes Jahr feuern, weil wenn du das jedes Jahr machst, dann nutzt es sich ja auch ab. Also, ne, wir besprechen das ja häufig, also du kannst nicht immer nur mit Superlativen schmeißen. Deswegen ist es irgendwie auch echt interessant, sehr, sehr, sehr bemerkenswert, aber halt auch eine Höllenaufgabe, so, weil ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das Publikum in Indianapolis, das durchweg durch das ganze Event einen fantastischen Eindruck gemacht hat auf mich. Die waren richtig am Start, so. Mit ganz, ganz wenigen Momenten, aber da waren sie halt auch einfach zu Recht ruhig, wenn, keine Ahnung, im Women's Rumble so 3 Schnarchnasen nacheinander ins Match kommen.
Ja, ja. Man kann auch bei Mietchen auch mal ein Bier holen.
Genau, dann ist der größte Pop halt der Countdown.
Ja.
Aber die waren super, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die nach dem Rumble-Sieg so waren, ja krass, heftig und komplett in einer emotionalen Eruption geendet sind oder so, sondern dass das halt ein, weiß ich nicht, so eine, also die hat sich dann halt hochgeschaukelt, aber die Leute waren auch erstmal baff, so krass.
Hm.
Es ist tatsächlich Jey Uso.
Ja.
Und keiner von den, weiß ich nicht, Top 4, die uns einfach so die letzten Wochen richtig krass als mögliche Sieger verkauft wurden, auch in den Shows.
Ja.
Das macht es umso mehr zu dieser Underdog-Story, weil der hat sich ja bis auf so ein Aufeinandertreffen mit Gunther wirklich nicht als unbedingter Rumble-Sieger in den Vordergrund gespielt, sondern das relativ dezent gehalten.
Ja, stimmt.
Interesting.
Ja, interessant ist es. Ja, gerade vor dem Hintergrund auch, dass wer da so alles drin war in diesem Match. So, ne? So ein Seth Rollins oder Drew McIntyre, die haben nicht mal eine Person eliminiert.
Ja.
So, ne?
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen.
Ja, ja. CM Punk, Roman Reigns, die sind dann halt rausgeflogen. So, ne? Irgend so ein Logan Paul eliminiert das CM Punk und so.
Reigns hat auch niemanden eliminiert.
Also, das Reigns
doch,
hat vier.
Doch, hat er. Doch, hat er. Reigns hat. Ja, doch, Reigns hat.
Das ist halt schon einfach auch wild, dass dann eben sich diese ganzen großen Namen, diese wirklichen etablierten Main-Eventer irgendwie gegenseitig aufreiben, mit sich selbst irgendwie zu tun haben, vielleicht auch einfach über den Dingen da so schweben mit ihren Ansprüchen, die sie vorher alle in den Shows immer wieder irgendwie formuliert haben und so, mit so einer Selbstsicherheit da reingehen. Vor dem Hintergrund, wie sich diese großen Big Names verhalten haben, ist es dann wieder cool, dass Jey Uso sich eben gar nicht so krass so verhalten hat, sondern dann eher so von unten wirklich die solide Arbeit gemacht hat und das Ding dann gerockt hat, so aus so einer ja typischen Underdog-Manier auch so, dass da so ein bisschen Glück dann auch reinkam. Er hat das Cena am Ende einfach so vom Apron noch geschubst, so.
Ja.
Das war ja nicht mal irgendwie ein krasser Finishing-Move oder irgendwas oder so. Jey Uso hat aber einfach keine Moves. Ja, und dann steht er da so und diese Überraschung war dann einfach bei allen da, bei ihm ja selbst auch. Wenn du die Story mit ihm so erzählst, dann erzähl sie genau so. Das kann man dann schon machen, wenn du das willst. Ja. Trotzdem finde ich die Entscheidung wirklich ein bisschen, hat Eier, aber ist auch ein bisschen vielleicht, hat vielleicht so weiß nicht, so ein bisschen Eier zu viel.
Das ist halt der Punkt, ne? Du kannst jetzt, also das Ding ist, all die anderen Geschichten, die theoretisch möglich gewesen wären, die sind ja nicht weg. Im Gegenteil, du kannst dieses ganze Contenderfeld, das du aufgebaut hast für den Royal Rumble, jetzt einfach noch 2 Monate länger, bisschen mehr sogar, weiter auskosten. So, also die wollen ja alle weiterhin einen Spot bei WrestleMania haben. So. Ja. Es endet ja nicht beim Rumble. Es gibt noch Elimination Chamber jetzt demnächst. So, und das ist natürlich wie gemacht für dieses Teilnehmerfeld, so dass die halt auf dem zweiten Wege dann da reinkommen. Ne? Das wird auch einfach ein Riesen-Gaudi, allein dadurch schon, so dass die halt alle unfinished Business miteinander haben.
Ja.
Was du mir gerade bewusst gemacht hast, was ich bisher überhaupt nicht in Betracht gezogen habe, ist, also diese Tatsache, dass Uso sich so ein bisschen rausgehalten hat aus diesem Top-Contender-Feld, auch selber, indem er halt nicht irgendwie Stress mit allen hatte, so.
Ja.
Das ist ja auch eine Entwicklung. Jey Uso war ursprünglich halt mal genau der Typ, der bei Raw rumlief und den alle auf dem Kicker hatten erstmal, bis auf Cody. So, eben weil er aus der Bloodline kam.
Ja.
Also ein Stück weit hat er sich ja dann davon auch echt, weiß ich nicht, emanzipiert läutern können geradezu, so, indem er halt einfach wirklich keinen Scheiß mehr gebaut hat, ein korrekter Typ war, so sein Ding gewrestelt hat, sich natürlich auch immer wieder bewiesen hat, so, also jetzt so, ne, Kayfabe-technisch gesprochen.
Ja, der Continental Champ war zwischendurch.
Genau, so, und natürlich auch ein Stück weit so ein Cultural Ambassador für WWE war, weil alle Rapper auf jeden Fall immer mit ihm reinkommen.
Ja,
so.
Ja.
Ne?
Oder Travis, mit Cody Rhodes.
Ja, aber weißt du, ob es jetzt Travis Scott oder Quavo sind oder so. Das Publikum ist konstant auf seiner Seite. Aber selbst unter den, also ich würde behaupten, selbst unter diesen Publikumslieblingen ist er nicht mal der Top-Typ. So. LA Knight kriegt gerade lautere zum Beispiel Pops als Jey Uso, mein Gefühl.
Findest du? Ja. Oh, das finde ich nicht.
Okay, das so egal. Ja.
Die Entrance ist der Wahnsinn.
Das ist richtig. Ja. Aber dann ist auch vorbei. Egal, jedenfalls. Das ist so ein witziges, wie nenne ich das, Gegenstück zu dem, was wir halt so immer als so die Komplexität von Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren herausheben. Jey Uso ist jetzt halt tatsächlich einer, der davon profitiert, darauf verzichtet zu haben. Der hat zwar diverse Beziehungen zu diversen Leuten, aber der hat die alle geglättet, der hat die alle entstresst eigentlich.
Ja.
So. Und flutschte dann da halt so durch, weil niemand ihn auf dem Kicker hatte. Und im Rumble-Match reicht das ja im Zweifelsfall. Dann stehst du da am Ende mit John Cena im Match. John Cena will ihn ja noch hochheben zum Finisher, zum Attitude-Adjustment nach draußen. Mhm. Und er stolpert einfach raus aus dem Move und Cena weg.
Ja.
So, und dann ist er da wirklich einfach so reingeflutscht. So, irgendwie. Das ist so in diesem ganzen Hahnkampf, den WWE so die letzten Wochen da so inszeniert hat an der Spitze. So egal wer wie sympathisch ist, CM Punk, Seth Rollins, Auch Cody, ne? Cody und Kevin Owens. Werden wir gleich noch zu kommen. So, auch da ist ja so eine gewisse Verbissenheit und Härte überall drin. Mhm. Und Jey Uso flutscht da so auf sympathisch irgendwie durch und es passiert ihm einfach. Ja. Das ist schon bemerkenswert, aber halt auch. Oh, aber was machst du jetzt daraus? Ich bin zwischen gespannt und ratlos. Das ist ja. Interesting.
Ja.
Fuck.
Ja. Irgendwie ist es aber auch schön gelöst, so, weil eben dieser Hahnenkampf, der wurde ja wirklich zelebriert. So, ne? So ein CM Punk zum Beispiel, beste Beispiel, der war halt in allen Shows immer und hat sich mit allen irgendwie angelegt jetzt. So. Immer wieder irgendwie gestichelt und so. Es ist irgendwie süß, aber ich weiß auch nicht, was man jetzt damit macht. So, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Mann. Also ich gehe davon aus, können wir jetzt auch mal droppen, ich gehe fest davon aus, dass Jey Uso gegen Gunther gehen wird, weil Jey Uso das auch in der letzten Raw formuliert hat, dass er einfach überzeugt davon ist, Gunther schlagen zu können. Das hat er bis jetzt nicht geschafft. So, es gab mehrere Aufeinandertreffen. Er hat diesen Berg Gunther nicht bezwingen können bisher. Und ich glaube, er kommt mit diesem Anspruch, das zu tun. Wenn er es nicht tut, ist es so ein bisschen, ja, Ducking Gunther, so. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man mit einem Babyface macht. Also der wird jetzt schon diesen wahrscheinlich dann dritten Versuch machen, was für mich aber auch eine Gefahr birgt, nämlich, dass Leute gelangweilt sind von dem dritten Versuch. So, es hat was Repetitives, wenn er dann halt nochmal diese Sache versucht bei Mania dann halt. Für Gunther ist es schön, der hat dann Mania-Match. So, das war ja völlig unterm Radar, was diesen Hahnenkampf angeht jetzt vor Mania.
Das stimmt.
Alle haben sich um Cody gekümmert, mehr oder weniger. Er kam dann selbst mal raus und hat Rollins mal angegangen, aber das war's. Ja, ich gehe davon aus, dass das wird. Und dann hast du eine Underdog-Story auch bei Mania natürlich nochmal, die es aber schon mal gab. Schwierig.
Ja.
Oder kannst du dir vorstellen, dass Jey Uso gegen Cody geht?
Ja, schon. Das kann ich auch.
Ich kann mir das bildlich nicht vorstellen.
Nee, genau. Also es widerstrebt mir auch ein Stück weit. Aber ja, ich kann das auch. Ein bisschen. Jey Uso und Cody haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ne? So Cody, derjenige, der halt Jay bei Raw endorsed hat. So mehr oder weniger der Einzige, der ihn erstmal akzeptiert hat da überhaupt, während er aneckte und so. Und die Geschichte von Cody im Lichte des Titelmatches gegen Kevin Owens, kurz Anlauf genommen, um den Namen richtig auszusprechen, das wirft ja auch nochmal Fragen auf über den Zustand von Cody Rhodes. Und das birgt schon Potenzial, dass zum Beispiel ein Jay, der, wie gesagt, so seine Beziehungen zu anderen halt stark geglättet hat zuletzt, der genau deshalb zu Cody gehen könnte und sagen könnte, ey Mann, das war schon ein bisschen drüber, ne? So, und dann hat man vielleicht über die beiden so ein bisschen so ein freundschaftliches Ding und vielleicht einen Cody-Heel-Turn oder was weiß ich. So, aber also du merkst, ich kann mir das schon hin erzählen und sehe da einen Arc, den man machen kann. Aber ich sehe nicht, dass das realistisch ist.
Können wir das auch nicht erzählen.
Für das, was man halt mit Cody sonst machen könnte. Das ist ja der Punkt, das ist immer noch WrestleMania. So, ne?
Ja, ja,
du kannst eine Storyline hinbiegen, aber die ist nicht Mania-worthy.
Ja.
So. Und dieses Underdog-Ding, das war ein ganz cooler Gedanke von dir eigentlich. Also dann hast du halt wirklich zwei Underdogs. Ne? Du hast den Underdog-Champ und du hast halt den Underdog-Jay. Beide irgendwie auf ihre Art schon auch Workhorses so. Auf ganz unterschiedliche Arten.
Ich weiß nicht, ob du ein Underdog-Champ hast, nach dieser Performance beim Rumble jetzt gegen Cody und so. Cody muss kein Underdog-Champ sein.
Nee, ich bin's wieder bei Gunther. So. Ich bin's wieder bei Gunther
Gunther ist nie Underdog-Champ, Alter. Der ist ja noch weniger Underdog-Champ.
Aber im Vergleich zu Cody deutlich unter dem Radar.
Ja, so, das auf jeden Fall.
Das meine ich. Und wenn du dann halt das Main-Event hast mit dem Rumble-Sieger Jey Uso und dem halt unterm Radar fliegenden Champ Gunther, und man sagt so, keine Ahnung, ne? Hier geht's um das, worum es eigentlich geht, und die anderen, die machen da so ihre komischen Privatsticheleien, was weiß ich was. Dann ist da schon irgendwie Musik drin, aber dann denke ich mir halt auch, wenn du sowas machen willst, also wenn du einen Underdog hinstellen willst, der gegen Gunther geht, also den schwer zu fällenden Mammutbaum.
Deutsche Eiche, bitte.
Österreichische Eiche. Gibt es Eichen in Österreich?
Nie, keine einzige.
Warum ist es dann Jey Uso? Also weißt du, wenn du so irgendjemanden freshen dahinstellen willst, der so emporkömmlingmäßig da durchschlüpft, dann nimm doch jemanden, der vielleicht so 5, 10 Jahre jünger ist als Jey Uso. Warum ist es ausgerechnet jetzt Jey Uso? Hm. Das muss man mir schon noch erklären.
Ja.
Das
ja.
muss man mir echt noch erklären.
Ja. Ja, gucken wir uns mal an, die nächsten Wochen. Ja.
Bin schon echt gespannt darauf. Weil, also, das droht halt richtig doll unterzugehen, neben dem, was die anderen Dudes dann halt noch so machen, während die sich weiterhin kabbeln darum, wer Cody herausfordern darf und soll.
Ich gehe halt auch davon aus, dass das Uso-Match halt überhaupt nicht das Main-Event wird.
Ja.
So, das Main-Event, das wird entweder mit, keine Ahnung, Roman Reigns oder Cody Rhodes stattfinden. Wahrscheinlich Rhodes, so. Wenn Uso nicht Rhodes pickt, und wie gesagt, das sehe ich nicht,
ja.
und ich kann es mir auch nicht hererzählen, für Mania, dann,
nee, für Mania sicher nicht.
Dann wird der nicht das Main Event haben, das Richtige. Vielleicht von Tag 1. Und dann macht Charlotte Flair das Main Event an Tag 2 oder so, weil sie eine größere Fickerin ist als Jey Uso. So. Ja. Keine Ahnung, ey.
Keine Ahnung.
Ja, aber was machen wir mit den anderen? Also die ganzen Hähne.
So. Ja.
Die Hähne wurden halt in diesem Royal Rumble einfach innerhalb weniger Sekunden alle eliminiert.
Ja.
So. Irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden Rollins, Reigns und Punk raus.
Ja.
Krank. So. Krank. Ja. Danach dreht Rollins durch, geht vor allem Reigns richtig hart an.
Ja.
Mit einem Double Stomp auf den Kopf.
Ja.
Wirklich, Lukas und ich saßen, da ist diese Wahlkabine eingebrochen.
Ja.
Weil wir saßen hier vorne und haben gesagt, wow! So, das sah wirklich aus, als wenn er mit zwei Füßen auf seinem Kopf gelandet wäre.
Ja.
Und dann nachher nochmal auf die Stairs, Rollins ist durchgedreht. Einer von zwei Snaps an diesem Rumble-Abend.
Ja.
Zuvor war es Cody Rhodes. Yo. Und CM Punk war dann da auch so bei und war angepisst.
Ja.
Was machen wir damit?
Damit machen wir, dass die alle offene Rechnung jetzt haben, ne? So, also,
Du hast sofort gesagt, Rollins, Reigns, WrestleMania.
Das war meine erste Reaktion, ja. Also, weil Seth Rollins gerade zuletzt mehr als der einzige, von dem ich behaupten würde, er ist auf einem ähnlichen, konstanten, Mann, scheiß auf Roman Reigns und jeden, der mit ihm zu tun hat, Level ist, ist Kevin Owens. So. Aber der hat halt natürlich einen ganz anderen Backup für die Geschichte und einen anderen Grund und einen anderen Rucksack mitzutragen als halt Seth Rollins. Bei Seth Rollins geht das noch viel weiter zurück, noch viel tiefer.
Klar.
Plus Seth Rollins ist der selber mal irgendwann gegen Roman geturnt ist. So.
Ja.
Und ihn seinen größten Moment bei Mania gekostet hat. So, ne?
Ja.
Und damit den fantastischsten Money in the Bank Cash in aller Zeiten auf seinem Konto hat. So. Seth Rollins hat das die ganze Zeit so als Brodeln mit sich rumgetragen, aber sich ja dann doch in diesem Rumble-Feld mehr mit den anderen beschäftigt als mit Roman.
Hm.
Und dann ist es halt aus ihm raus explodiert, ne? Also es ist diese ganze aufgestaute Wut so überall, das ist so richtig aus ihm rausgeknallt und ich würde schon fast so weit gehen zu sagen, oh, Seth Rollins geht hier möglicherweise als Heel raus oder halt beide, sowohl Roman als auch Seth, irgendwie nicht so richtig und beide sind halt einfach die ambivalenten Figuren, die sie sind. Also da ist total viel Spannung drin in wie will man das jetzt erzählen und wie will man sie darstellen, wie will man sie schattieren, wie will man sie färben.
Ja.
Aber dass diese Fehde jetzt nochmal richtig Feuer bekommt und ey, also vielleicht das größte WrestleMania-Match dieser Wrestler-Generation aufs Tableau bringt. Also weil Seth Rollins gegen Roman Reigns, das sind halt einfach zwei der Top 3 von WWE der letzten 10 Jahre.
Hm.
So. Das ist schon riesig. Das ist schon echt riesig. Und so wie sie das jetzt angedeutet haben beim Rumble, haben sie möglicherweise echt Bock, da Vollgas reinzugehen.
Ja.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das kommt später mal. So, nächstes Jahr war eigentlich so mein Tipp.
Ja.
Also wenn das kommt, dann ist das mega.
Generell Reigns ohne Titel bei Mania reinzusetzen, ist ja voll der Move.
Ja.
Ist auch irre.
Aber es ist geil. Also, weil es passt ja zu dem Weg, auf dem er gerade ist, so ein bisschen. Ja. So, Roman Reigns arbeitet gerade seine Geschichte auf, ne? Hat Bloodline jetzt für sich geklärt und ein großes Ding in seiner Geschichte ist halt einfach The Shield und all das, was eben nach dem Turn von Seth Rollins passiert ist. So, da ging es ja auch für Roman einfach in eine der schwierigsten Phasen seiner Karriere. So. Das ist schon echt interessant, was da so noch an Beitrag zur Legendenbildung von beiden möglich ist. Das ist schon richtig groß. Da habe ich voll Bock drauf.
Reigns schlittert da ja auch so rein. Diese Dinge passieren ihn ja so ein bisschen so und der muss das dann lösen. Diese Bloodline 2.0 Sache, die hat sich einfach so gebildet gegen ihn. Die hat sich auch nicht ausgesucht oder den Fight hat er eigentlich nicht gepickt. Er musste es dann. Und jetzt ist Rollins halt der Aggressor in dieser Fehde. Genau wie Rollins der Aggressor war in der Fehde gegen CM Punk, by the way. Also
true.
Rollins hatte halt schon so eine Verbitterung im Charakter, die er immer noch übertüncht mit seiner Extravaganz, mit seiner Coolness und so und ein bisschen Humor manchmal auch und so. Aber da ist schon so eine Bitterness drin bei Rollins seit ein paar Monaten.
Ja.
Und die kommt jetzt halt wirklich auch krass gegen Reigns raus. Und Reigns muss wieder reagieren. Und der wird reagieren, weil du kannst dich nicht so fertig machen lassen als Roman Reigns nach einem Match, wo du rausgeworfen bist und nichts machen. Das heißt, da muss was kommen. So. Sonst kann ich Reigns nicht mehr ernst nehmen, wenn da nichts kommt. Als Verfechter von Blutrache muss ich da Reigns in die Verantwortung nehmen jetzt. Ja.
Sagst du so casual nebenbei.
Ja. Und ich finde das gut, was du sagst, weil Reigns arbeitet wirklich seine Geschichte auf. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich losgelöst von Titeln. Sein Titelding, das hat er gehabt. So, da hat er sich bewiesen drüber und so. Krasseste Champ der Neuzeit. Und jetzt macht er halt seine Vergangenheit ready. So. Das ist geil. Oh, ich sehe schon Wheeler Yuta kommen im Auftrag von Dean Ambrose gegen Reigns. Ja. Marina Shafir, ey.
Kannst du bitte, also.
Geil. Cesaro Promo Battle gegen Reigns, gegen Heyman.
Wir haben dazwischen halt noch Elimination Chamber und es kann sein, dass Elimination Chamber diese Dynamik erstmal ausbremst, aber Elimination Chamber ist auch nicht so derbe weit weg. So, es kommt relativ bald, in ein paar Wochen. Also weil theoretisch sind beide natürlich Kandidaten für ein Chamber-Match. So. Theoretisch kann aber auch beide sich in eine Fehde miteinander so verstricken, dass sie auch raus sind aus dem Chamber-Match, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade spontan schwer, das zu entscheiden. Aber.
Zu entscheiden vor allem.
Nein, wie ich dazu stehe, ob ich das jetzt ob ich das jetzt richtig oder falsch finde.
Du musst das jetzt entscheiden und bucken.
Ob das eine Bremse dafür ist oder ob das die Dynamik noch weiter ankurbelt. So. Mal gucken. Aber wichtiges Detail. CM Punk ist ja derjenige, der die beiden eliminiert hat. Ne? Mit einem ziemlich schelmischen Grinsen dabei. Stimmt. So. Ihm hat sich die Gelegenheit einfach geboten, während die beiden da so hingen.
Ja.
Und du hast es noch gecallt in dem Moment. So. Ja. Guck mal, da steht CM Punk, da schmeißt sie gleich raus.
Ja.
So richtig. Da hatte uns das auf jeden Fall emotional richtig doll bei den Eiern.
Ja.
Und CM Punk hat die beiden rausgeworfen. Seth Rollins hat sowieso schon ein Problem mit CM Punk. Roman Reigns, CM Punk. Ist eher eine Geschäftsbeziehung bisher. Aber es gibt da halt noch diesen Favor, den er hat. Also, und er hat beide rausgeschmissen. Und Punk will ein Mania Main Event. Ich sag dir jetzt was, das finde ich persönlich nicht geil. aber es ist denkbar, dass die drei das Match sind. Und wir haben Roman Reigns und Seth Rollins, die eigentlich ihre Geschichte aufarbeiten und Punk weaselt sich rein mit Hey Paul, weißt du noch der Favor? Genau, wenn Roman ein Mania-Match hat, dann darf ich mich dem Match hinzufügen, war mein Favor. Ich hasse Seth Rollins sowieso, dem hau ich auch gerne nochmal aufs Maul.
Ja.
Ich möchte ein Three-Way haben. I'm not a fan. Weil wir dann nochmal Roman Reigns gegen Seth Rollins als One-on-One weiter verschieben. Aber es ist nicht undenkbar.
Es ist nicht undenkbar, das stimmt. Wenn es Punk wirklich darum geht, und sie haben das ja jetzt auch nochmal bei SmackDown thematisiert und so vor dem Rumble mit dem Main Event, wenn es ihm darum geht, könnte er den Favor da einlösen. Könnte sogar, dann würde er sogar das Match gewinnen. Hm. Weil Reigns und Rollins sich irgendwie gegenseitig so anpissen, dass er dann quasi opportunistisch gewinnt. Ja. Dann hat er sogar seinen Sieg.
Andererseits ist es auch kein Mania-Main-Event. Also natürlich ist es ein legitimes Main-Event, ohne Titel Roman gegen Seth zu stellen. Aber es ist eigentlich auf der Karte ein Co-Main-Event. So, dass du halt so auf, ja, also als letztes Match vor dem letzten Match packst, also als vorletztes.
Ja, oder Tag 1 halt, ne?
Genau, aber das ist, glaube ich, dann auch wieder nicht das und in der Logik von Punk, wie er jetzt gerade vorgeht, nicht das, was er picken würde, um diesen Spot einzulösen, so. Das wäre schon einfach reine schelmische Scheiße von ihm. Eigentlich braucht er ja ein Titelmatch gegen Cody. Eigentlich braucht er ja wirklich das Titelmatch. So, aber da hat er jetzt keinen Griff dran. Naja, egal, ich wollte es nur sagen, weil das halt ja wirklich die drei sind, so, die da kurz mal im Spotlight waren. Das war so der größte Moment dieses Mania-Matches, dieses Rumble-Matches.
Ja.
So, als die drei da standen, drei der Favoriten und einer schmeißt die anderen beiden raus.
Stimmt.
Und dann kommt Logan Paul und wirft CM Punk raus.
Die beiden werden halt, also Logan Paul wird Punk halt nicht zum Main Event schiffen, so, aber das wäre auch eine Option. Aber nee, Logan Paul geht gegen John Cena bei Mania. Das ist mein Tipp. Ja, ich sehe für Punk sonst keinen anderen Spot. Was will der denn machen? Also einfach auf Cody losgehen und dann, ja, das könnte er machen. Er könnte auch weiter auf Cody losgehen, auch wenn Cody ein anderes Brand ist. So, er könnte halt immer wieder bei SmackDown auftauchen und Cody wirklich da reinlabern. Weil dann kriegt er das Main Event. Cody Rhodes ist das Main Event von WrestleMania.
Ist er.
So, machen wir uns nichts vor.
Ja.
Und Reigns und Rollins können das dann unter sich ausfechten als ein richtig großes, fettes Match. So.
Ja.
Deswegen, also das wäre schon die klügste und smarteste irgendwo Entscheidung. Ja, das will ich. Das will ich, glaube ich.
Ich denke auch. Allein schon, weil Punk sich in der Go Home SmackDown. Wann war das Gespräch mit Cody Rhodes? Raw.
Cody läuft auch immer überall rum.
Ja, eben deswegen. Ja. Das kann man dieser Tage nicht mehr auseinanderhalten. Mhm. Jedenfalls, also Cody Rhodes, das stimmt, das war bei Raw am Ende. Genau. CM Punk und Cody Rhodes. So, da hat CM Punk Cody das schon so doll hingelegt, dass auch Cody wollen müsste.
Ja.
Es Punk zu beweisen. Weil gerade dieser Satz, den Cody am Ende gesagt hat, diesen und ich zeige dir, dass the best in the world nicht mehr the best in the world ist.
Ja.
So, sondern ich.
Ja.
Das ist halt genau das, was schon zu Cody und seinem Selbstanspruch passt. So, also sowohl als Posterboy von WWE, so als gleißender Workhorse-Champ zu sagen, okay, hier ist einer, der claimt für sich, er ist immer noch der Beste der Welt, er hat sich über Jahre bewiesen, so, der beißt sich fest, der braucht so eine Chance, das ist riesig, so, wir machen das jetzt. Und ich ermögliche ihm, dass er seinen Traum, ein großes WrestleMania Main Event zu haben, wahr werden lassen kann. Aber ich nehme gleichzeitig mich und meine Rolle auch so ernst, dass ich ihm da dann zeige, dass ich diesen Status habe und nicht er und mache ihn auf dieser Bühne dann halt auch fertig. So habe ich sowohl das Gute als auch das Richtige getan, sozusagen gleichzeitig.
Oh, du Paladin.
Und trotzdem bleibt da ja auch so eine gewisse Cody-Verbittertheit drin. So, weil es ist halt schon so, dieses, und alle Leute sägen an allen Stuhlbeinen seines Thrones und jetzt ist da dieser eine und er labert ihm das rein. Und dann muss er ihm das halt da zeigen. So, das ist ja nicht nur competitive Supersportsmann Cody, sondern das ist auch der persönlich ego angeknackste Cody, der das dann macht. Also das hat eigentlich schon, das hat was mit den beiden.
Ja, und du kannst ja auch narrativ überall hinziehen, so, ne? Du kannst, wird man nicht machen, aber du könntest sogar über CM Punk einen Cody Rhodes Heel-Turn einleiten. Ne? Rhodes hat ja jetzt auch bei seinem Match hier beim Rumble einfach schon heelische Aktivitäten gezeigt. So.
Heelische Aktivitäten.
Posieren mit Titeln über einem wirklich umgebrachten, toten Kevin Owens ist schon krass.
Ja.
So, das sehen wir immer wieder, dass Cody Rhodes, das hat er auch schon eher gemacht, mal in anderen Fäden, dass er so über die Stränge schlägt, auch irgendwo. Mhm. Wenn man ihn kitzelt, dann kann er so ein bisschen durchdrehen, ein bisschen Hulk-artig. Ja, und CM Punk ist halt jemand, der kann einen auch kitzeln, so, ne? Also da könnte man auch hingehen. Dann hast du nachher einen Heel Cody da raus. Und Punk macht es dann einfach nur, um ja vielleicht Vorteile zu erhaschen, um Cody irgendwie emotional ein bisschen anzusägen so für dieses Match. Und dann kann auch Punk mit dem Titel da rausgehen bei Mania.
Kann er.
So, das ist denkbar.
Definitiv.
Ja, also egal welche Fehde es hier im Punk da bestreitet, so, das ist immer für mich most interesting shit, so. Weil diese Leute einfach so krass sind. So Leute wie Punk. Ja. Wird generell, also du hast halt ein absolutes Luxusproblem für WrestleMania bei WWE. Du hast dir so viele Main-Eventer aufgebaut, die alle so krass sind und alle ihren Spot brauchen und wollen, mit ihren Ansprüchen da rumficken. So, auch so ein McIntyre, so ein Kevin Owens, die haben ja gerade erstmal nichts zu tun für Mania. Stand jetzt, nach dem Rumble.
Ja.
So, ne, irgendwie verloren und irgendwie auch schon aus anderen Fäden kommen, die aber jetzt auch beendet sind. Weiß ich nicht, ey. Also auch da, und man kann sich immer so Three-Way-Formationen weiter vorstellen, auch an anderen Stellen. Auch bei, du guck mal, du kannst dir perfekt nach dieser Smackdown auch, kannst du dir was vorstellen zwischen Cody Rhodes, CM Punk und Kevin Owens so. Weil Owens und Punk ja jetzt auch eine Interaktion hatten, dann können die sich vielleicht erstmal noch ein bisschen behaken.
Stimmt. So,
das ist eine schöne Interaktion, die habe ich heute noch nachgeholt.
Die ist sehr, sehr gut, ja. Aus der Go-Home-Smackdown, ne?
Ja, holy shit, Chance und so aus dem Publikum vorher.
Ja.
Und sowas. Also das ist halt so krass, diese Beziehung, wenn du da so fette Leute aufgebaut hast und dann stellst du die irgendwie im Ring mal einfach random gegeneinander und dann drehen die Leute durch.
Ja.
Das ist geil und das ist aber auch wirklich ein Problem für Mania jetzt. Aber ja, vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem Rumble, das ist ja immer noch ein Rumble-Review. Wir werden noch viele Ausblicke auf Mania haben auf dieser Road.
Aber das ist halt immer die interessanteste Frage natürlich nach dem Royal Rumble. Ne? Was heißt das für Mania? So? Und dieses most stacked Royal Rumble Match in History, das hat natürlich einfach einen ganzen Haufen möglicher Implikationen dafür. Deswegen ist es schon eine sehr, sehr, sehr spannende Frage.
Ja.
Drew McIntyre, auch so richtig arbeitslos jetzt.
Richtig rühmlich einfach von Priest, glaube ich, irgendwann mittendrin mal so eliminiert worden. Unrühmlich. Ja. Weiß, genau, arbeitslos.
Arbeitslos.
Ja.
Das ist schon bemerkenswert. Ja, ich gehe bei deinem Cena gegen Logan Paul Tipp, da kann ich gut mitgehen vom Ding her. Allerdings nicht nach der Pressekonferenz von John Cena nach dem Rumble.
Oh, die habe ich nicht gesehen.
Da hat er, weiß ich nicht, also auf jeden Fall eine der besten Promos dieses Jahres gehalten. Hat halt so gesagt, okay, ich beantworte mal keine Fragen, ich sage jetzt einfach, was Ding ist, okay? So, dann hat er in super ruhiger, ganz ernster John Cena-Manier gesagt, dass ihn dieses Rumble, und ich meine, ne, er war halt mit Jey Uso als letztes im Ring, so.
Ja.
Dass ihm das richtig doll bewusst gemacht hat, dass es das letzte Mal war, dass er im Rumble war und dass dieses Mania, was kommen wird, sein letztes Mania ist. So. Das ist so das eine. Das hat ihn, und er hat es so schon auf eine Art wehmütig auch gesagt. So. Sehr, sehr ruhig. Und dann hat er aber auch gesagt, dass er etwas, das ihm wichtig ist, so, ne, hasse Leute, die Respekt und so, Beispiele für genannt, die Stars. Und er hat immer gesagt, und ich habe jede Position, die ich hatte, all das, also ich habe natürlich viele Chancen gehabt und so, aber ich habe all das verdient. I earned everything, every spot I had. So, nicht, also hat er sinngemäß gesagt so. Und er hat sich immer dazu bereit erklärt, auch die letzten Jahre, so sein letztes WrestleMania Main Event war irgendwie vor über zehn Jahren, so dazwischen war halt mal ein Gimmick, war halt mal Midcard, war halt einfach mal nur so ein Allstar, war sich für nichts zu schade, so er hat immer das gemacht, was er mit seinem Namen, mit seinem Status irgendwie, was best for business ist, hat er gesagt, so. Und er meinte halt so, eigentlich, ja, würde ich mich jetzt einfach so, könnte ich jetzt einfach sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so, aber das ist nicht best for business. Das habe ich gesagt, obwohl ich weiß, dass nicht best, das vielleicht was am besten für mich ist, aber es ist nicht best for business. Best for business ist, wenn ich jetzt sage, und das mache ich jetzt, weil es ist best for business und ich muss mir da treu bleiben. Ich gehe zu WrestleMania, ich kämpfe um den Titel und ich gewinne meine 17. Championship. Ich erkläre hiermit, ich gehe in Elimination Chamber rein und ich werde Elimination Chamber gewinnen und dann gewinne ich bei WrestleMania meinen 17. Titel.
Kriegst du bei Elimination Chamber ein Titelmatch garantiert?
In der Regel ja, den zweiten offenen.
Ist das so?
Ja.
Ich dachte, da sind auch immer Titel drin einfach. Okay.
Gibt's auch, aber das ist, was er gesagt hat.
Okay, dann wird das so sein.
Also du kannst ja auch bei Elimination Chamber den Titel gewinnen und damit zu Mania gehen. Auch das wäre ja möglich, aber jedenfalls so. Ja. Das war Cenas Ansage. Ich habe nur das gesehen, also keine Ahnung, vielleicht ist das mit Elimination Chamber, dass es einen Qualifier dort geben wird, schon kommuniziert worden, vorher in der Pressekonferenz, keine Ahnung. Nur dieses Cena-Segment gesehen. Und das hat er halt in so einer ruhigen, entspannten, was heißt entspannt, nee, ruhigen, fast schon wehmütigen Art gesagt. Das hat ihm nochmal eine ganz andere Vehemenz gegeben, als wenn er halt so Hype-Cena ist. So, es war auch nicht Tränendrüsen-Cena, es war wirklich so, so gar, ja, ganz sachlich auf eine Art und trotzdem so, wie gesagt, leicht wehmütig, fast schon nostalgisch, auf eine ganz andere Art ernsthaft, so. Das ist durchaus interessant und das ist dann natürlich nicht Logan Paul als Gegner. Es sei denn, Logan Paul kostet Cena nochmal irgendetwas.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja egal, ne? Was also, die Leute vorhaben oder so, ist ja egal, genau. Kann ja jetzt halt durchkreuzt werden.
Ich meine nur, auf Basis von dem Royal Rumble jetzt ist dieses Cena-Logan-Match für Mania, das ist so, es ist so da als eine Option und das ist das Geile an diesem Rumble-Match. Aber es gibt noch diverse andere Türen als Optionen, die man nehmen kann, die man auf dem Weg dahin mit Story füllen kann. Und das hat dieses Rumble-Match sehr, sehr gut gemacht. So, du hast so viele Gründe, dir etwas hinzuerzählen, was du jetzt als nächstes machen könntest. Es ist richtig krass. Unpredictable nicht, aber der Optionsraum ist halt groß und vieles davon wirkt attraktiv und interessant und spannend.
Ja.
Das ist auf eine ganz andere Art als dieses sehr zugespitzte auf zwei Stars basierende vom letzten Jahr.
Ja.
Oder meinetwegen vier, wenn du The Rock und Seth Rollins noch dazu nimmst. So eine richtig schöne Verneigung vor der Breite des Star-Aufgebots, das WWE inzwischen vorzuweisen hat. Das mag ich sehr, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde nicht sagen, dass das Rumble-Match gemacht hat, das haben vor allem die Monate davor gemacht. So, das Rumble-Match ist nur so der Punkt, wo das nochmal deutlich wird, weil sich da so ein, wie so eine Wegkreuzung irgendwie zeigt.
Ja.
So, das ist die Stärke, das ist das, was Triple H gemacht hat, so. Wo er sich, was ich eben meinte, zu einem Luxusproblem jetzt hingebuckt hat. So, das müssen sie jetzt lösen. So, ich hoffe, sie haben halt wirklich Pläne gemacht damit, schon vor längerer Zeit und haben das irgendwie im Blick so. Aber da muss ich mir den Kopf nicht drüber zerbrechen. Ja, genau. Also schauen wir es uns an.
Ja,
unbedingt. Cena Gunther, ist alles denkbar.
Voll.
Cena gewinnt Elimination Chamber gegen Gunther. Hey, warum denn nicht? Hey. So, ja.
Alles denkbar.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Logan Paul hat außer CM Punk übrigens auch noch AJ Styles eliminiert.
Tja.
Der auch guten Pop bekommen hat für sein Comeback. Das war schön.
Ja, und auch Chance, ne?
Ja.
Also wirklich.
Im Match.
Im Match. Chance ist immer schon was Besonderes. So. Ja. Das haben nicht alle bekommen.
Da bleibt auch nicht so viel Zeit für, wenn alle zwei Minuten jemand Neues reinkommt. Ja.
Es gab ja wirklich auch Phasen, gerade so als Rollins reinkam oder so. Nee, was Rollins, was Reigns, weiß ich nicht. Die haben nichts gemacht in ihren zwei Minuten. Das waren Entrances. Und dann waren sie im Ring und haben sich angeguckt. Da standen irgendwie, ich glaube, Cena, Punk, Rollins und Reigns oder so, standen sich so im Quartett gegenüber so und es ist nichts passiert. Und dann kam schon irgendwie der nächste und dann ging's weiter.
Ja.
Also richtig krass einfach Showing so. Ja, also Most Stacked trifft's wirklich. Das haben wir in der Preview auch gesagt. Der war Most Stacked, weil die Leute halt so krass sind. Die Namen, ne, die sind schon immer da gewesen. Aber eben mit einem ganz anderen Standing.
Das ist sehr schön gesagt. Die Namen sind schon immer da gewesen.
Alle, ja.
Ja.
Und
das
dann,
ist geil. Das ist wirklich dann, sehr geil. Das muss ich mir kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das gefällt mir echt gut.
Ja.
Schöne Beobachtung.
Und dass dann, und da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass dann Jey Uso gewinnt, macht's halt irgendwie besonders geil. Weil der war zwar auch schon immer da gewesen, aber nie als Main Event.
Das ist umso süßer eigentlich, ne? Weil Jey Uso das krasseste Beispiel eigentlich genau dafür ist. So, der ist seit Ewigkeiten da und jetzt bricht er halt durch.
Ja.
So, auf einmal ist dieses gläserne Dach, durch das man nie durch konnte, wenn man nicht einer der Spezies von Vince McMahon war.
Ja.
So, auf einmal ist es einfach. Das ist nicht nur zerschmettert, so, das ist einfach offen, weißt du? Das ist einfach offen und alle können durch, die halt irgendwie es schaffen, da durchzukommen.
Stell dir mal vor.
Verrückt.
Stell dir mal vor, Jey Uso geht so zu Vince McMahon ins Büro, so, und sagt so, hey, so, yeet, so, Main Event würde ich gerne mal machen, so, was Mainer gewinnen oder so. Ich glaube, Vince McMahon versteht den Mann gar nicht.
Ja.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die überhaupt interagieren.
Ja, gar nicht, so. Glaube ich.
Ja.
Ich glaube, die brauchen Dolmetscher.
Funktioniert nicht.
Aber, Vince McMahon hätte nie ein Interesse an dem gehabt.
Ja.
Würde er nicht.
Never.
Also auch seine Rolle im Rahmen der Bloodline-Fehde, zu der Zeit, als Vince McMahon noch da am Ruder war, kannst du mir nicht erzählen, dass das Ding gejuckt hat, so. Der hat sich nicht damit beschäftigt, dass diese Roman Reigns-Geschichte um The Bloodline nebenbei andere Leute groß macht oder so. Das war dem völlig egal. Das ist schon, schon so ein trojanisches Pferd gewesen auf eine Art Storytelling technisch, das richtig, richtig viel verändert hat und wie sich das auch an anderen Enden losgelöst von jetzt diesem engen Bloodline-Kern noch so zeigen kann. Das haben dann die letzten Wochen nochmal richtig, richtig deutlich gemacht und Monate. Das ist schon, also es klingt jetzt auch wieder wie so eine dumme Stanze, die ich wiederhole, aber es ist schon eine wirklich richtig gute Zeit, um gerade Wrestling-Fan zu sein.
Das sagst du echt häufig.
Das ist schon alles extrem interessant. So.
Man kann nicht genug hervorheben, wie wichtig diese Bloodline-Storyline für ganz Wrestling war.
Ja.
Und immer noch ist. Weil genau da wurde wirklich meisterlich festgestellt, wie wichtig Beziehungen sind, wie wichtig es ist, einfach Dynamiken zwischen Wrestlern so in den Vordergrund zu stellen, weil genau das so, ne, so ein Jey Uso, den würde es nicht geben ohne die Bloodline-Storyline. Und der war da erst eine Nebenfigur, so. Was das mit Sami Zayn gemacht hat, alles so.
Ja.
Was das jetzt auch, es geht ja noch weiter, was das jetzt mit Jacob Fatu macht und so. Das ist, da kommen so Leute raus einfach. Das ist einfach so exemplarisch für wichtiges, großes Storytelling. Jetzt kommen sogar noch irgendwelche Leute wie Drew McIntyre so vorm Rumble und sagen irgendwie, rekurrieren irgendwie auf die Bloodline-Geschichte so und sagen, I'm the daddy of the Bloodline und so weiter. Du hast CM Punk da mal zwischendurch sogar drin gehabt, jetzt im Wargames-Match. Und so.
Ja.
Das ist so krass, was das für Wellen nach sich zieht.
Ja.
Kann man nicht groß genug schätzen. Das ist vielleicht die größte Story im Wrestling aller Zeiten. Vielleicht habe ich das sogar schon mal irgendwann ohne vielleicht gesagt.
Ja.
In vorherigen Podcasts.
Das ist denkbar.
Ja. Ja.
So, ja, Dings, Fatu wäre sonst noch, also wenn wir jetzt so eine Ebene nach unten gehen, wäre Fatu noch jemand gewesen, über den ich hätte reden wollen, aber gut, ne, Fatu und Braun Strowman gingen halt dann einfach im Rumble in die nächste Runde.
Hm.
So, nachdem Jacob Fatu bei Saturday Night's Main Event Braun Strowman einfach kurz und klein gehackt hat,
ja,
inklusive Matchabbruch.
Ja.
Eine
politisch zweifelhafte große Zeitung hatte die Titelzeile Ex-Knacki. Nee, WWE-Skandal. Ex-Knacki schlägt Superstar blutig.
Ja.
Ja. Knacki.
Ja, oh Mann, ey. Naja. Schnitt, ich habe irgendwo auf Social Media gestern dann noch so ein Schnipsel gesehen von Jacob Fatu letztes Jahr beim Royal Rumble, wie er halt so irgendwo so, keine Ahnung, 12. Reihe oder so, einfach im Publikum war und richtig abgefeiert hat, als Jimmy Uso seine Entrance gerade hatte. Das ist super cute.
Geil.
Ja, jedenfalls, also Jacob Fatu hat Braun Strowman kurz und klein gehackt, so bei Saturday Night's Main Event, aber eben Matchabbruch und so. Und dann hat Braun Strowman den durchaus schwierig zu eliminierenden Jacob Fatu, das darf man schon sagen, der ist ein gut beschützter Typ gerade, aus diesem Match geschmissen, so, und ein Stück weit, sind sie jetzt so, weiß ich nicht, 1-1 ist jetzt, also in Matchausgängen sowieso nicht, aber du hast einfach auf jeden Fall hier so ein Clash of the Titans, den du erzählen kannst, um Jacob Fatu einfach noch ein Stück weiter zu bringen. Während der parallel dazu auch noch den Ausweg offen hat, sich mit Tag-Team-Titeln zu beschäftigen, die ihn ja auch durchaus interessieren, gemeinsam mit Tama Tonga.
Ja.
So. Fatu ist on a rise gerade.
Ja, ist er. Er hält auch immer wieder Promos jetzt bei SmackDown.
Yes.
Und so, was mir gut gefällt. Ist ein uniker Typ, so, der hat die meisten Eliminations bei diesem Royal Rumble gehabt.
Hat er?
Ja, gemeinsam mit Reigns.
Ah, okay. Mhm.
4. Das ist schon geil, der Weg, den man mit Fatu gerade geht, und das mag ich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell, so steil geht.
Mhm.
Liegt auch gerade ein bisschen daran, dass man Solo Sikoa zur Seite schiebt.
Mhm.
So, der ist gerade einfach nicht so präsent, der macht nicht viel. Und genau, Fatu geht jetzt mit so einem, ja, wie so einem Valet, Tama Tonga, da einfach rum.
Mhm.
Ist Valet immer weiblich?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ist ja egal.
Historisch gesehen ja, aber wahrscheinlich nicht per Definition. Ja. Finde ich geil, habe ich Bock drauf. Keine Ahnung, was der bei Mania machen wird. Der kann das Andre the Giant Battle Memorial, fuck, kann er gewinnen. Sowas macht Fatu, glaube ich.
Oder gegen Braun Strowman dann einfach ein fettes Clash of the Titans mäßiges, also weißt du, so,
ja,
so ein fleischiges Match zwischendurch, hat man ja immer mal.
Ja,
ist, kommt ein bisschen sehr aus dem Vince McMahon Playbook, weißt du, irgendwie so Omas gegen den nächstgrößten, den wir halt finden.
Ja.
Aber who knows, im Zweifel ist die Nummer auch eher was für Elimination Chamber oder so, etwas, das du vorher noch machst, weil das musst du jetzt nicht so lange warm halten.
Nee, um Himmels Willen. Will ich auch nicht sehen, so lange.
Eben. Ja, mal gucken.
Ja, ansonsten,
wobei alle Matches, die international stattfinden, sind unter Beteiligung von Jacob Fatu immer schwierig. Möglicherweise darf er nicht ausreisen oder so.
Das nicht. Stimmt. ansonsten, Männer Rumble, viele lustige Dinge noch passiert, so.
Das ist wahr.
Ich glaube, mein Highlight war Sheamus.
I was enjoying that.
Wirklich, dass man das auch so gehört hat. Es war so ruhig in dem Moment. Der aktuelle TNA-Champ Joe Hendry kommt rein ins Match, kriegt einen richtig guten Pop so. Also viele Leute kennen offenbar Joe Hendry.
Stark, ja.
Irre, seltsames Phänomen. Ja, und Sheamus steht in der Ringecke und guckt sich einfach Joe Hendrys 2 Minuten an. Und zwar mit einem Genuss. Er lacht, er findet das lustig, er klatscht zwischendurch mit. Und dann kommt halt irgendeiner, keine Ahnung, wer es war, und schmeißt Joe Hendry raus oder so und oder greift ihn an erstmal nur. Und Sheamus ist richtig pissed, ey. Das war mein Comedy-Moment.
Großartig.
Ja.
Wie er wirklich auch einfach so richtig, also so wie ich daneben stand und ja, sich das angucke, was die jungen Leute da so machen.
Ja.
So. Und dann auch einfach in diesem geil empörten Ton. I was enjoying that. Ja. Großartig. Also wirklich, es hat mich sehr amüsiert. Ja, ja. Richtig super.
Was sonst noch irgendwas Bemerkenswertes im Rumble?
Braun Breaker. Braun Breaker hat auf jeden Fall gut gefetzt zwischendurch. Und
doch, warte mal, dein Mikro ist ein bisschen leise gestellt. Sonst kann ich gerade, ich fange dich gerade kurz auf. Braun Breaker war auch noch im Rumble, ja, wolltest du gerade sagen. Geht ja, genau. Wieder bei dir? Geht wieder?
Ja.
Okay, dann kannst du nochmal weiterreden, ja.
Jetzt könntest du dir irgendeinen Reim darauf machen, was du auf unserem Aufnahmegerät siehst.
Da sind Lichter.
Das war einfach wirklich der unwahrscheinlichste Work. Na egal. Ja, jedenfalls, der hatte ein ganz, ganz gutes, also niemand, das muss man sagen, in diesem Rumble-Match, das super stacked war, wenn 4 Leute schon reichen, um die meisten Eliminations zu haben, dann zeugt auch das von der Breite dieses Teilnehmerfelds. So.
Ja.
Und Braun Breaker ist auf der nächsten Stufe, der hatte 3 Eliminations.
Ja.
Und war immer mal wieder, und das hatten nicht viele auf ihrer Seite, war immer mal wieder einfach zu sehen. Mhm. So, das hat also durchaus weiterhin etwas für seinen Status getan, das Match, und möglicherweise hat er, keine Ahnung, Eyeshow Speed, mittleres Schleudertrauma zugefügt.
Mindestens. Also, das, wirklich, ich habe noch zu dir gesagt, so, ne, wenn du so ein Celebrity oder was auch immer Eyeshow Speed ist, wenn du den da reinnimmst, so ein Typen, du kannst den nicht Braun Breaker auf den Hals hetzen. Das geht nicht. Der bringt halt einfach um. So, der kann ja auch nicht langsamer.
Nee.
Der rennt dich dann um mit einem Spear. So, und dann hast du nicht die Muskulatur oder was auch immer du brauchst, alles, um so ein Whiplash aufzufangen. Also der Kopf hämmert da auf die Matte. Der Speed-Typ hat sich nicht mal rechtzeitig umgedreht. Der wusste gar nicht, was los ist, dass sich Menschen überhaupt so schnell bewegen können, um ihn zu tackeln. Ja, also, keine Ahnung. Heftige Szene.
Ja.
Absoluter Woo-Moment so. Aber du hast vollkommen recht. Also, hat halt wirklich so extra Momente gehabt. Der größte war, glaube ich, für mich, dass er diese Spear-Parade von Roman Reigns unterbrochen hat. Reigns hat mal irgendwann so 3 Leute umgespeert nacheinander, und dann wurde er von Breaker einfach gespeert.
Das ist krass. So, als wollte er sagen, das nennst du ein Spear, das ist ein Spear. So.
Ja, komplett. Und Braun Breaker hat auch einfach den besseren Spear.
Da hat er definitiv.
Der kommt so von oben dann auch manchmal reingeballert und so. Das ist, puh. Ja.
Der erwischt sowohl frontaler, als auch, dass er härter auf die Matte hämmert. Beides.
Ja.
Ist schon geil. Aber, also, es gibt keine besonders lange Liste von Leuten, die Roman Reigns einfach mal so wegspieren dürfen, ne?
Ja.
Ich würde schätzen, die Liste beinhaltet 2 Namen. Ja, ich glaube 2. Jey Uso und Braun Breaker.
Jey Uso, schlechtester Spear im Business.
Ist richtig?
Ja.
Aber durfte er machen.
Ja.
Das ist schon echt krass. Und das Publikum hat halt einfach Bock auf Bron Breakker, ne? Also die geben immer noch keinen Fick darauf, ihn irgendwie allzu facig darzustellen oder so. Ist völlig scheißegal. Bron Breakker ist the unpredictable badass.
Ja.
So, Entschuldigung, aber wenn man immer sagt, dass jemand unpredictable ist, dann wird es irgendwann predictable. Aber keine Ahnung, auch so der Frankensteiner und so, das war schon geil.
Also begrifflich, das ist ich finde das, was dahinter steht zwischen dem unpredictable, das ist tatsächlich unpredictable. Ich weiß nicht, was Bron Breakker als nächstes macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der agiert, gegen wen der vorgeht. Der ist für mich gerade einer der am unvorhersehbarsten Charakteren, so.
Mhm.
Deswegen finde ich das schon passend. Man muss es nur nicht mal sagen, man sieht's ja. Michael Cole, man sieht es.
Das meinte ich, ja, schon. Und das war halt, also, aber das Match hat es halt genau eingelöst. Genau das, was du gerade gesagt hast, sehr gut. Indem er halt einfach so in diese Roman Reigns Nummer reinplatzt.
Ja.
So, also das ist ja wirklich, das ist normalerweise kein Moment, wo man sowas macht.
Nein.
Und vor allem nicht mit dem gleichen Move, so.
Ja.
Das ist schon geil. Das hat schon Spaß gemacht. Also, so, der war gar nicht so unfassbar lange drin im Match, aber schon ein erheblicher Mehrwert dafür.
Sowieso lustig, so einen Reigns da drin zu haben in so einem Ding, weil der wirkt so deplatziert, finde ich, immer mit seiner ganzen Aura und so. So ein absoluter One-on-One-Guy.
Ja.
Und dann hast du auf einmal irgendwie in diesem Royal Rumble 2025 Roman Reigns gegen Joe Hendry. Die stehen sich so gegenüber und dann eliminiert Reigns Hendry. Das ist irre.
Ja.
So irgendwie. Was ist los?
Ist es.
Ziemlich unrühmliche Vorstellung übrigens für einen TNA-Champ.
Schon, ne? Niemand eliminiert, relativ kurz nur drin gewesen, so. Ja.
Ja, also Joe Hendry ist nicht der, den man unbedingt nehmen sollte, glaube ich, um so einen WWE-Exkurs zu machen von TNA-Seite, so. Also hätten die Nick Nemeth da reingebracht und dann vielleicht wieder Dolph Ziggler genannt für den Moment, das hätte schon viel mehr Impact. Ich glaube, das würde viel mehr Leute noch zu TNA ziehen, so, weil der ist ernstzunehmender einfach als Joe Hendry, der mit seinem, wenn du ihn nicht so gut kennst, mit seinem Comedy-Ding schon auch sehr, sehr witzfigurartig rüberkommen könnte.
Das stimmt. Gleichzeitig fand ich es irgendwie auch süß, weil, also, der hatte schon einen anständigen Pop, so, und die Entrance von Joe Hendry ist schon auch ein Meme, einfach, so.
Ja, das ist ja mal ein Punkt. Ich will kein Meme als meinen Champ verkaufen, sondern ich will einen Wrestler verkaufen oder irgendwas Größeres, Großes.
Ja, verstehe ich, aber gleichzeitig hast du halt diese riesen Wrestler da drin und neben denen sieht jeder blass aus, erst einmal.
Nick Nemeth würde nicht blass aussehen neben diesen Fickern.
Aber Leute würden nicht TNA einschalten und sich denken, ah ja, das ist Dolph Ziggler, der Typ, der bei WWE nie so richtig durchstarten konnte und zwischendurch mal aus Gnade Champ war, aber ansonsten immer so oberstes Ende Midcard war und eigentlich nur andere besser hat aussehen lassen. Wegen dem gucke ich jetzt mal wieder TNA. Da finde ich es schon interessanter, jemanden zu nehmen, der einen Unterschied macht, von dem halt auch so ein Seamus daneben steht und so war, ey Mann, ich fand den witzig. So, dann schalten Leute vielleicht eher mal darüber. Also weiß ich nicht.
Immer Moose oder so. weiß nicht, wer da noch so rumläuft bei TNA, ja.
Ja, also, aber trotzdem, es war kein besonders championhaftes Auftreten. Nee. So, er hat den Gürtel kurz gezeigt, aber man hat sich schon gefragt, ach so, der trägt so einen Gürtel da? Also jemand, der niemanden eliminiert.
Ja.
Ist schon weird. Dings, Bron Breakker, Roman Reigns, ein wichtiges Detail noch. Und dann hat Roman Reigns diese Spear-Nummer von Bron Breakker halt echt nicht besonders witzig gefunden und Bron Breakker rausgeschmissen.
Ah, okay.
Ziemlich auch sehr unspektakulär einfach rausgeworfen.
Ja.
So. Das ist schon ganz cool. Also, man kann jetzt sagen, so, oh, das war jetzt aber, also da ist Bron Breakker aber nicht besonders spektakulär rausgeflogen. Naja, wenn der größte Champ der aktuellen Wrestling-Generation dich halt auf dem Kieker hat, dann bist du kein Emporkömmling mehr. Der hat dich schon mal auf dem Kieker, das ist eine Leistung. Das muss man erstmal hinbekommen. Ich finde das schon eine geile Art von, das ist so eine Bron Breakker Art von sich Respekt erarbeiten. So, schon mal die Visitenkarte hinterlassen, der soll wissen, wer ich bin, wir sehen uns irgendwann noch. Ist schon okay.
Die hat er ja schon Paul Heyman gegeben bei NXT damals.
Oh ja.
Ja. Es unterstreicht sogar, so wie es passiert ist, Breakers Charakter, denn der ist, er scheitert immer an seiner Impulsivität und an seinem überengagierten Auftreten, so in seiner Intensität, so, weil er war relativ unkonzentriert, als er eliminiert wurde.
Ja.
So, ist halt einfach sein Ding. Er ist ein Hitzkopf, so. Das ist sein Ding und das macht ihn, das schützt ihn auf eine bestimmte Art. Deswegen, schon. Der Charakter ist ein bisschen durch seine Hitzigkeit geschützt. Das ist nämlich selten als Schwäche auslegbar. Also so in so einem offensichtlichen Rahmen ist das nicht so als Schwäche auslegbar. Also das passiert und denkt, oh fuck, krass, der heftige Motherfucker wurde schon wieder dann irgendwie Opfer seiner eigenen Intensität. So. Ja. Aber ist halt trotzdem immer noch gleich stark. Der wird dadurch nicht wirklich schwächer.
Da, und das ist geil, ne? Weil man sich halt denkt, naja gut, der ist ja jung, das kann der noch lernen. Mhm. Aber trotzdem hat er ja das Ausrufezeichen gesetzt, Roman Reigns einfach in die Matte zu ficken mit dem Spear. So.
Ja.
Das ist schon ganz cool. Das ist, also wie gesagt, für Braun Breaker richtig gute Visitenkarte, das Match.
Spricht man nicht so vulgär, bitte. So ficken und so müssen wir jetzt hier nicht sagen in dem Podcast.
Das ist... Wow. Okay. Das war eine gedankliche Überleitung zum Women's Rumble dann, oder was?
Wow! Ja. Oh, ich bin interessiert an der Antwort, wenn ich dich irgendwann gleich, nachdem wir diesen Rumble besprochen haben, frage, welchen Rumble du besser fandest.
Ja.
Das ist ja auch mal so ein Ding. Man hat ja oft irgendwie so ein Gefühl für diese beiden Rumble-Matches und eins hat einem irgendwie mehr imponiert.
Ja.
Oder so, ne?
Ja.
Ja.
Okay. Wollen wir über den Rumble der Damen sprechen?
Ja. Unbedingt. Du willst doch einfach nur über Roxanne Perez reden.
Ich möchte sehr gerne über Roxanne Perez reden, das ist richtig.
Kann ich erst pissen gehen?
Das darfst du machen.
Alles klar.
Okay, kommen wir zum Opener, dem Royal Rumble Match der Damen.
Ja, kommen wir zum Opener, ich mach mir eine neue Flasche auf.
Ha, stark. Hey. Dann kannst du, das ist auch ein guter Moment, um unseren Opener nochmal zu showcasen.
Oh, fuck, ich hab gar keine hier gerade. Ich trinke erst aus dem Weizenglas, das ist leer. Ja.
Na ja, gut. Ja, also, wie so oft hat das Women's Royal Rumble das Event begonnen. Und wie wir vorher gesagt haben, war eine der beiden, die begonnen hat, Io Sky.
Ja.
Und die andere war nicht Bayley, die kam irgendwann sehr viel später, sondern Liv Morgan. Gut.
Ja, Liv Morgan für mich MVP dieses Rumble-Matches.
Zu Recht.
Ultra lange drin, ultra viel gerissen, immer wieder präsent gewesen, gesellt wie verrückt, also alle durften sich an ihr abarbeiten.
Ja.
Dieses Match hat gezeigt, wie gut und wichtig Liv Morgan für WWE ist. Das ist kein Scheiß, ey.
Ja.
Das ist kein Scheiß. Die hat so eine wichtige Rolle in diesem Match gemacht, so was so Veteraninnenarbeit angeht und so. Ja, geil.
Super, super, Bravo. Super schön, dass du das als allererstes heraushebst. Tatsächlich, wir hatten einen dreifachen Rekordbruch der Iron Woman Zeit. Mhm. So der letztjährige Rekord von Bayley wurde von drei Damen eingestellt, nämlich von Io Sky, Liv Morgan und, weil die beiden früher rausflogen, als Roxanne Perez, von Roxanne Perez, die jetzt den neuen Rekord hält. Wahnsinn. Mit einer Stunde 47 Sekunden.
Ah, das ist krass.
Ja, das ist tatsächlich krass.
Roxanne Perez, ey, als vorletzte noch drin gegen Charlotte. Unglaublich.
Mega. Also wirklich, nie gedacht. Never.
Was ist denn das für ein Vertrauen in eine 22 oder wie alt die ist, jährige Wrestlerin von NXT, die du da einfach reinpackst für über eine Stunde? Bist du irre? Also natürlich kann dir das körperlich gehen und so, aber das ist ja eine mentale Mammutaufgabe, so. Du musst durchgehend präsent sein und deine Spots haben. Das ist jetzt, so ein Royal Rumble Match ist jetzt nicht 100% durchchoreografiert. Da passieren auch mal Improvisationen und Dinge. Aber trotzdem, du musst immer 80% wissen, was du tust, so.
Ja. 23
crazy.
Ist ja.
Crazy.
Aber es ist also wirklich super, super krass. Wirklich enormer Vertrauensbeweis in sie.
Hm.
Und weil ich dem jetzt auch nochmal Platz geben will, wirklich wahnsinnige Performance von Liv Morgan.
Hm.
Hat dieses Match gebraucht. Also dieses Rumble-Match ohne Liv Morgan hätte so viel verloren.
Ja.
Es ist irre.
Ja.
Es ist wirklich irre. Nahezu jeder relevante Spot so. War irgendwie unter ihrer Beteiligung. Das ist schon echt aller Ehren wert. Und es fühlte sich noch so an wie, also weil sie jetzt nicht unbedingt als Favoritin, gefühlte Favoritin da reingegangen ist. Ne? Die hat gefühlt gerade im Title Picture gar nichts zu melden. So tastet sich so zusammen mit Raquel Rodriguez irgendwie vorsichtig Richtung Women's Tag Titles heran. So, und ich meine, wir reden bei Liv Morgan eben von der Frau, die mehrfach Rhea Ripley besiegen konnte. Das kann sonst eigentlich niemand so wirklich von sich sagen.
Das kann
niemand,
ja.
Gleichzeitig halt auch der ersten Crown Jewel Championess, so. Ne, die das
Whatever.
Duell der beiden World Champs eben für sich entscheiden konnte und so. Also, die ist eigentlich extrem renommiert.
Ja.
und dennoch irgendwie auf so einem gewissen, weiß ich nicht, ich muss es immer noch allen beweisen, Ding, in diesem Match gewesen, was so ihre Performance anging. Es ist fantastisch. Hm. Wirklich extrem wertvoll, die Frau. Sehr, 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 sehr krasses Jahr hat die auch hinter sich. Mhm. Schönes i-Tüpfelchen dafür.
Mag ich. Sag mir mal gerade die ersten vier.
Die reinkamen,
ja.
Oder nach Io Sky und Liv Morgan kamen Roxanne Perez und dann Lyra Valkyria.
Ah ja, okay. Weil da hatten wir noch gesagt so, und das war bei Männern ähnlich geil, die beiden Rumble-Matches haben so gestartet mit so eher kleinen, wendigen, ja. Interessanten, in-ring spannenden Wrestlern und Wrestlerinnen. So. Das war hier halt richtig cool. So. Die ersten vier, die können halt alle unfassbar viel im Ring.
Ja.
So, genau so musst du Rumble-Matches starten. Ne? Ja. Bei den Männern waren irgendwie, weiß nicht, so Hayes, Penta, Rey Mysterio und so drin. Also
das Chad ist, Gable noch, dann waren das die ersten. Dann waren das die ersten vier.
Das sind halt einfach so Ziggler-eske Typen und sowas. Ja. Genauso musst du starten mit Matches.
An fünf bei den Männern kam noch Santos Escobar. Auch richtig geil für so diese Mischung. Ja. So. Ja. Und dann die komplette Antithese dazu, Otis.
Mega.
Das ist super witzig.
Mega.
Aber
witzig.
Ja, natürlich, ne, allein schon aus Cardio-Gründen ergibt es Sinn, solche Leute erstmal am Anfang reinzuschicken. Ja. So. Aber dennoch, gerade dieses Feld der ersten vier, bei diesem Women's Rumble Match oder vor allem die ersten drei halt, ne? Die haben zusammen einfach über 3 Stunden Wrestling da reingekloppt, so.
Nur diese drei.
Ja. Nur diese ersten drei, die waren alle drei über 1 Stunde da drin. So, das sind, was so Workhorse angeht, so, das sind drei von denen, die schickst du halt einfach rein, wenn du Arbeit brauchst bei diesem Women's Roster. Und dieses Women's Roster braucht viel Arbeit im Moment, so.
Ja.
Dafür war das schon echt geil. Und ich würde auch sagen, dass das Women's Rumble Match und das Männer Rumble Match standen unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen. Das Männer Rumble Match super stacked. Star um Star um Star. Das Women's Rumble Match hatte gefühlt eigentlich nur die Story. Oh krass, Charlotte kommt zurück. Mein Gefühl.
Wenn du von Story redest, ja, Momente gab es mehrere.
Na, ich meine, so, im Vorfeld, ja. So im Aufbau,
ja.
War das wirklich so, oh krass, Charlotte kommt zurück, naja gut, und was noch passiert, sehen wir dann mal.
Ja.
So ungefähr.
Das zeigt ja auch, wie stacked das Männermatch war, daran, dass du keine NXT-Leute drin hast.
Null.
Du hattest überhaupt keinen Raum für NXT oder irgendwelche jungen Emperkömmlinge oder so.
Ja.
Da mussten halt einfach die fetten Leute rein.
Das stimmt.
Und bei dem Women's Match hattest du mehrere Leute von NXT.
Ja.
Einfach super, ja, auch so Raum für so eine Trish Stratus-Legende noch und so. Mhm. Ja, ganz andere Vorzeichen, stimmt.
Ja, so, genau, also. Und besagte Charlotte Flair kam dann tatsächlich erst an Position 27 ins Match.
Hm.
Und bis dahin haben wir relativ viel Wrestling schon gesehen.
Ja.
So, den absoluten Großteil des Matches. Ich gucke mal gerade. Charlotte war 1/4 Stunde im Match. Roxanne Perez, die mit ihr im Match war, war 1:07. Das heißt, Charlotte hat auf jeden Fall so die ersten 50 Minuten des Matches einfach verpasst. So, kommt dann rein und gewinnt. Ja, lass uns auch hier direkt zum Elefanten im Raum kommen. Und damit will ich nicht Charlotte mit einem Elefanten verglichen haben, denn anatomisch könnten sie nicht weiter auseinander sein.
Ja, vor allem auf die Hüftregion bezogen.
Korrekt.
Elefanten haben durchaus Hüfte. Charlotte Pferd, null. Ja.
Ich habe kurz Charlotte Pferd verstanden.
Charlotte Pferd. Auch nicht machbar, der Vergleich.
Nee. Ja, also Charlotte hat das Ding hier gewonnen. Sie ist A zurück. Und sie ist B, die Siegerin des Women's Royal Rumble. Deine Gedanken dazu?
Ja, ist mein Tipp gewesen. Ich habe getippt, dass Charlotte Flair das Ding gewinnt. Ey, das ist halt Charlotte Flair. So. So machst du es halt. Das ist sowas, das machst du so mit Typen wie Brock Lesnar. Oder halt Charlotte Flair. Ungefähr ähnliche Figur. Was Proportion Schulter, Hüfte angeht.
Okay.
Ja, Mann. Ich glaube, weiß nicht, ich glaube, das polarisiert sehr. Das bewegt die Massen, vor allem im negativen Sinne so. Gerade wenn du so Leute wie Roxanne Perez drin hast und so diese Workhorses und sowas, dann willst du irgendwie als Fan, dass eine von diesen gewinnt so. Und dann hast du halt dieses opportunistische Arschloch-Ding mit Charlotte Flair am Laufen so. Und das pisst viele Leute an. Ich kann nur immer, wenn es gegen Charlotte Flair geht, daran erinnern, wie heftig Charlotte Flair einfach ist. Charlotte Flair ist, ey, so mag man drüber streiten, so, ne? Aber Charlotte Flair ist für mich der größte Star im Women's Wrestling. Rhea Ripley ist da noch nicht, wo Charlotte Flair ist. Grundsätzlich schwierig, weil Charlotte Flair eine Zeit lang raus war. Aber Flair ist für mich der größte Star, den du hast.
2 Jahre war sie raus.
Das ist lang, ich weiß. Aber jetzt, wenn sie, jetzt kommt sie wieder, Mania, danach lass sie gesund bleiben und sie ist sofort wieder Charlotte Flair. So, was sie für Matches getragen hat, was sie für Historie hat, so. Mhm. Das ist, es ist gefährlich, weil das ist wirklich so ein bisschen Lesnar-esque, was man mit ihr macht.
Ja.
So. Aber fuck, so, Brock Lesnar, einer der größten Stars der letzten Dekaden. So, das ist, mit dem verdienst du Money. So, ne? Und das kannst du mit Charlotte Flair auch. Deswegen, also ich bin da, ich freue mich auf Charlotte Flair. Ich weiß, was das für eine großartige Wrestlerin ist, wie die Geschichten erzählen kann. Einziger Kritikpunkt für mich ist so, wenn du sowas machst, Flair jetzt so zurückbringst, auch mit diesen Vignetten vorher und so, dieses, ja, ich bin reich und habe eine Yacht, so, dann hätte ich sie in diesem Rumble-Match viel klarer als Heel etabliert und gezeigt. Denn ich habe gar nicht gesehen, ob sie Heel oder Face ist.
Ich glaube, das weiß man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch generell nicht. Also sowohl wir als Publikum, als auch WWE nicht, als auch Charlotte Flair nicht. Ich hab so ein bisschen komisches Gefühl mit dieser Charlotte-Nummer. Und das gilt jetzt witzigerweise dann für beide Rumble-Sieger. Auch hier bin ich extrem ambivalent. Alles, was du sagst über Charlotte, ist ja völlig richtig. So, Charlotte ist fantastisch. Ob sie immer noch der größere Star als Rhea Ripley ist, Fragezeichen, ehrlich gesagt. So.
Hm. Deswegen meine ich, darüber kann man streiten. Ja. So ein Zeitding für mich auch vor allem. Ripley ist noch nicht so lange da einfach.
Und wir kennen halt auch einfach Charlotte Flair noch nicht besonders gut im Rahmen der Triple H-Ära. Wir wissen nicht, wie das eigentlich so miteinander läuft. So, also ja, der war schon kreativ verantwortlich, als Charlotte noch da war. Und er wird jetzt auch den Teufel tun, etwas gegen sie zu haben. Die meisten ihrer Siege kommen aber dann doch aus einer Ägide, wo Vince McMahon das letzte Wort hatte. So.
Ist aber NXT, da hat Triple H sie gemacht.
Darauf wollte ich gerade nämlich hinaus. Aber wir wissen, wenn wir weiter in die Vergangenheit gucken, dass Triple H durchaus was für sie übrig hat. Ja. Denn bei NXT war sie halt wirklich, also großartig. Und auch danach, ne? So.
Ja.
Also gar nichts gegen Charlotte. Aber ich finde diese Art, wie man sie zurückgebracht hat, mit Verlaub, ziemlich hodenlos.
Hodenlos?
Weil wir haben es gerade bei Jey Uso, das hat irgendwie Eier, und bei Charlotte bin ich so, das hat irgendwie keine Eier. Mhm. Ist irgendwie so, weiß ich nicht, einmal Hoden eingeatmet.
Ist das eine Krankheit sogar?
Kann sein.
Man kann Hoden irgendwie so in den Körper machen, das ist ein bisschen komisch.
Jedenfalls, und zwar genau wegen dem, was du gerade so gesagt hast. Was ist sie eigentlich? Also ja, sie ist einer der größten Stars, vielleicht der größte Star, den Women's Wrestling hat. Sie selbst sagt, sie ist die größte, boom, ne? Das ist ihre Legacy. Aber weder die Vignetten vorab noch ihre Performance hier haben irgendwie klar gemacht, wo sie denn steht, außer dass sie diesen Anspruch hat. Und auch das Match hat das nicht gemacht. Sie war eine Viertelstunde drin. Das war jetzt kein großartiger Auftritt. Ich bin nicht so, oh geil, Alter, Charlotte, richtig Bock auf das nächste Match. Sondern ich bin vor allem so, was geht denn bei Charlotte jetzt gerade? Was kann die denn noch wieder? So, wie weit ist sie in ihrer Reha? Hm. Wie fit ist sie? Wie großartig ist sie noch? Und die Vignetten vorher waren halt so, ja, ich bin reich und hab eine Yacht. Und ich bin die Größte von allen, aber ich habe mir das auch hart erarbeitet und ich habe das verdient. Also die hat auch beide Türen offen gelassen, sowohl in Full Heel gehend, komplett arrogant und abgehoben Queen, als auch in so, ey, das ist alles erarbeitet und ich verdiene das, ich bin der amerikanische Traum, so ungefähr.
Ja.
So, und weil mein Vater ist und diesen Namen hat, den ich habe, musste ich extra hart arbeiten, weil alle das genau wissen und von mir erwarten und bla bla. Du kannst beides machen. Und genau das, was, und das ist unfair vielleicht, aber vielleicht ist es eben dieser kleine entscheidende Unterschied. Genau das, was bei Cody, bei Seth Rollins, bei Roman Reigns, bei CM Punk immer das Positive ist, Da schwingt Heel mit, da schwingt Face mit. Du kannst beides machen. Es gibt für beides eine Legitimation. Sie haben beides gezeigt in ihren Beziehungen und so weiter und so fort. So. Und haben beides irgendwie immer drin. Das hat da so viel Tiefe und ist bei Charlotte auch da, aber halt eben ohne all die Tiefe. Und natürlich kann sie die jetzt nicht haben. Sie ist gerade erst seit 15 Minuten wieder da. Mhm. Aber dennoch habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir die negative Ausgeburt davon sehen, indem es halt hier wieder oberflächlich bleibt, was halt ein Kernproblem der Women's Division im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren ist, dass du ein Stück weit versuchst, die gleichen Mechaniken zu benutzen, aber halt mit weniger Invest. So, und dadurch bleibt es halt flach. Mhm. Und bei Charlotte ist halt, fühlt es sich halt an wie, okay, wir machen das hier auch, aber wir gucken dann halt mal, wie die Leute reagieren und dann entscheiden wir uns oder entscheiden uns vielleicht auch nicht. Und irgendwie finde ich das müde. Ich hätte schon, wir haben uns das ja beide in der Preview gewünscht, eine richtig klare Kante für Charlotte gern gehabt, so, die reinkommt und einfach mit voller Härte ihren Status zementieren will, so. Und es macht mich irgendwie nicht vorfreudig und gespannt, sondern eher skeptisch, dass es das jetzt nicht gab und sie das gewonnen hat und ohne so eine spektakuläre Vorstellung. Das war zwar bei Jey Uso auch so, aber Jey Uso ist halt der Emporkömmling. Charlotte ist die Queen. So. Finde ich irgendwie weird.
Ja, sage ich dir das, was ich damals gesagt habe in unserem Women's Division Podcast vor ein paar Monaten.
Das war im Dezember. Glaube ich.
Also exakt ein paar Monate, wir haben Februar. Ein schönes Paar. okay. Ich glaube, es war November.
Kann sein.
Genau, da, wer den nicht gehört hat, höre den mal. Ich weiß gerade Episode nicht, aber mein Gott, sucht halt nach. da hatten wir, da hatte ich noch die Theorie, dass man sich bei den Männern einfach Sachen traut. Man experimentiert mit Leuten, man hat mehr Vertrauen in auch Leute, in die man vorher noch nicht so viel Vertrauen gesetzt hat. Entweder weil sie neu sind oder weil sie jetzt in einer Position sind, wo man sie gerne, ja, in einer neuen Position sind, wo man sie so reinbringt. Bei den Frauen geht man oft die Nummer sicher, so. Mhm. Und natürlich könnte man Roxanne Perez das jetzt gewinnen lassen, Lyra Valkyria gewinnen lassen, so. Das kann man alles machen, nur man macht es halt eben nicht. Also man geht halt ganz oft vor allem mit den Four Horsewomen. So, man hat mit Becky Lynch ganz oft die Mania-Sachen kurzfristig noch irgendwie so eingeleitet vorher und so. Und jetzt hat man halt Charlotte Flair, von der du weißt, dass sie das kann. Also sie hat, vielleicht hat sie ein bisschen Ringrost oder sowas, aber das ist Charlotte Flair, ist ein absoluter Profi so vor dem Herrn. Das ist eine Nummer sicher. So. Und ich glaube, das ist wirklich wieder das, was du eben hodenlos gesagt hast. So. Man geht den sicheren Weg. Damit kannst du was erreichen. So. Ist auch okay. Aber ist halt eben nicht das, was man bei den Männern hat. Und ja, damals haben wir noch so Bezüge auf die gesamtgesellschaftliche Schieflage, so was berufliche Welt und Chancengleichheit von Frauen und Männern betrifft und so genommen. Das könnte auch hier ein Grund spielen. Das ist für mich nach wie vor immer noch ein großer Grund bei WWE und anderen Promotions auch, dass man bei Women's Wrestling immer ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt und die solche großen Geschichten nie erzählt, plötzliche Investments nicht so durchzieht und so. Das ist einfach ein Ding in der Arbeitswelt, wo da Frauen einfach leiden. So, gerade wenn Männer in den entscheidenden Positionen sind, wie es bei WWE auch ist.
Yep.
So. Kann jetzt weit hergeholt sein in diesem Fall, so, weiß ich nicht, aber wirkt ein bisschen danach.
Gerade auch, wenn die Zielgruppe vorwiegend männlich ist, auch das.
Ja, natürlich, klar. Zielgruppe und Entscheider sind männlich, so. Ja.
Ja, ja.
Ich finde sonst keine Erklärung, warum man bei Frauen nicht die gleichen Geschichten erzählt in der Women's Division wie bei den Männern, so. Die sind das ist ja genau das gleiche Talent.
Ja, und vielleicht ist das auch der Beginn dessen, wer weiß, ne? Also keine Ahnung. Vielleicht ist genau das, Charlotte hier reinzuschicken, die hat natürlich Historie, die hat Beziehungen zu diversen Damen hier im Feld, so. Die hat aber auch alle von denen schon geschlagen, so ungefähr. Mhm.
Ja, klar. Willst du jetzt wieder zu Mania Charlotte gegen, was weiß ich, Becky Lynch machen oder so? Ist alles denkbar, theoretisch.
Ja.
Wobei du hast ja immerhin, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, du hast ja 2 neue, junge, frische Frauen da und die sind gerade Champs, ne? Das sind Rhea Ripley und Tiffany Stratton, so, ne? In die hat man investiert, bei Stratton unserer Meinung nach ein bisschen zu spät damals, als wir noch drüber geredet haben. Ballert jetzt aber richtig gut durch, so. Mhm. Das wäre ja so ein bisschen dieses, was ich in der Preview gesagt habe, Generational Match, so, wenn man jetzt zum Beispiel Flair gegen Stratton machen würde.
Und jetzt, nachdem du es gesehen hast, wie Charlotte Flair dort zurückkam und Meechan, Piper Niven, Nia Jax und Roxanne Perez eliminiert hat, siehst du das immer noch? Bist du der Meinung, Charlotte wird gegen Tiffany Stratton gehen oder siehst du sie eher gegen Rhea Ripley? Was machst du mit dieser Charlotte nach diesem Sieg? Generell, wie hast du sie im Match und dann danach wahrgenommen? So?
Ich hätte sie im Match lieber anders wahrgenommen, nämlich so wie du es, glaube ich, eben mal gesagt hast, wenn du sie so bringst und gewinnen lässt, dann lass sie halt 8 Leute rausficken. Dann gib ihr wirklich so ein paar athletische Moves, ein Power-Move dabei, Gorilla Press Slam mit Roxanne Perez raus oder so, dann mach halt sowas, dann zeig, was man mit Lesnar halt macht.
Ja.
So, sowas machst du mit Lesnar, wenn der was gewinnt.
Ja.
So, dann lässt du ihn dominant sein. Das war sie jetzt nicht hier drin. Das hätte mir besser gefallen. Und danach, meinetwegen kann man gerne das weitermachen, was ich in der Preview gesagt habe. So, Charlotte Flair will Rhea Ripley picken, weil das der größte Pick ist, den du nehmen kannst. Und dann kommt Tiffany Stratton und möchte aber Charlotte Flair haben und sneakt sich da rein und pisst Charlotte Flair so lange ans Bein, dass Charlotte Flair irgendwann Tiffany Stratton nimmt und du dieses generational Match hast zwischen diesen beiden Überathletinnen, so, was ich einfach richtig gerne sehen würde. Und dann hast du Platz für Rhea Ripley gegen noch eine andere. Weil ich glaube, Tiffany Stratton ist noch in einer Phase ihrer Karriere, wo sie jemand sehr, sehr großen braucht für ein Mania-Match. Und
ja,
da hast du Charlotte Flair als die Größte.
Mhm.
Und Rhea Ripley ist groß genug, sodass sie auch eine kleinere hochziehen könnte. Dann hast du ein Gleichgewicht quasi, was relativ weit oben ist, so bei diesen beiden Women's Matches.
Ja.
Ich gehe hier mathematisch rein.
Das ist eine blanke Lüge. Aber es ist insoweit interessant, als dass du, also du hast bei den Damen halt nicht so sehr dieses super breit gefächerte Top-Contender-Feld, wo sich jeder so anfühlt, als könnte sie gerade Champ sein. So.
Ja.
Also ja, du hast immer die gleichen Main-Eventerinnen, das ist halt so. Aber die fühlen sich halt einfach weniger groß an, als das bei den Männern ist. So.
Ja, da hast du 10.
Ja.
Bei den ganz großen 6 oder so. Ja.
Die hast du hier vielleicht auch, so, aber irgendwie auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau, also Bianca Belair, so, natürlich kannst du die binnen von einem Monat wieder so aufbauen, aber sie fühlt sich gerade eben gar nicht so an, zum Beispiel, ne?
Ja.
Liv Morgan vorhin schon gesagt, same thing, Io Sky ist gerade am ehesten auf der Rampe dahin, so, dann Charlotte, Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Nia Jax.
Ja.
Das ist vielleicht so das Feld gerade. Auch Bailey fühlt sich nicht danach an,
Null
zu sein. So. Und von Naomi erzähl mir bitte nichts.
Hör auf.
So, das war's dann halt so irgendwie, mehr oder weniger. Aber das fühlt sich nicht so groß an. So. Und dem kann man jetzt, habe ich in der Preview schon gesagt, auf 2 Wegen begegnen. Entweder du packst halt alles in die Spitze, was du hast und sagst halt, ich mache das größte Women's Match, das wir haben können, damit die Damen auf der Card so richtig sich reinbeißen und ein Highlight da drauf haben, was Charlotte gegen Rhea Ripley halt wäre vom Status her.
Ja.
Oder man macht das, was du sagst, nee, wir wollen lieber zeigen, dass wir eben nicht nur eine oder vielleicht 2 fantastische Wrestlerinnen haben, die Division eigentlich tragen, weil so war es die meiste Zeit bei WWE irgendwie, ne? Also selbst in den finstersten Zeiten der Divas-Era oder so hattest du immer so 2, die herausstechen, die man halt immer guten Gewissens auf eine Mania-Card packen konnte und dann war das schon okay so. Aber dann war es das halt auch relativ schnell. Und deswegen finde ich das, was du sagst, schon einen schönen Gedanken, das zu verteilen sozusagen, um zu zeigen, Women's Wrestling hat einen legitimen Platz auch in der Breite. Das kann auch Zeit haben, wie man das bei NXT ja ganz fantastisch macht, wo die halt teilweise mehr als die Hälfte der Show bekommen. So. Und das stört nicht, ganz im Gegenteil. So. Es sind manchmal auch einfach die interessanteren Dinge, die man sieht. So.
Ja.
Dann musst du ja eigentlich fast in die Breite gehen.
Ja.
Durchaus interessant. Stellt mir aber schon die Frage, also dann muss man sich aber wirklich auch bald entscheiden, was man mit Charlotte macht, oder? Oder siehst du Tiffany über ihre Nervigkeit Heel-Turn? Nein.
Also nach meiner Theorie ist das bis kurz vor Mania unentschlossen, weil Tiffany Stratton muss ja erst noch wirklich ans Bein pissen und sie nerven. So.
Okay, also
Tiffany Stratton muss sich bemühen, Charlotte Flair zu kriegen.
Aber sie turnt dabei nicht Heel oder so, sondern es ist schon so, dass man
bleibt
als Publikum wollen soll, dass Tiffy das schafft, sie dazu zu überreden.
Sehr gerne so, ja. Mit ihrer Art. Tiffany Stratton muss erstmal Tiffany Stratton bleiben, ja.
Ja, ja, nee, aber das finde ich dann gut, weil dann das ist dann ja auch so für sie wiederum zuträglich und für ihre Entwicklung. Dann wird sie, fällt sie nicht Charlotte Flair zum Opfer, so. Weil das ist das, was halt der Beigeschmack sein kann. Ne? Immer wieder sind natürlich andere Wrestlerinnen der gewollten Booking-Glorie von Charlotte Flair oder von WWE bezüglich Charlotte Flair zum Opfer gefallen, ne, und haben Dinge verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen. Ganz prominent natürlich der krasse Asuka-Run, mit dem sie aus NXT kam. So.
Oh ja.
Den Charlotte völlig unnötigerweise halt einfach für yet another Durchschnittsregentschaft ihres Titels beendet hat. So.
Weitere Parallele zwischen Flair und Lesnar.
Auch wahr, ja, genau.
Mit dem Streak und Undertaker und ja.
Und wobei der Streak vom Undertaker wenigstens etwas ist, wovon man bis heute erzählt, dass Brock Lesnar den gebrochen hat. Selbst in Abwesenheit von Brock Lesnar kokettiert Paul Heyman noch damit, dass er the one behind the und so weiter ist.
Ja.
Ne?
Aber Lesnar hätte den Streak nicht brechen müssen, der war stark genug immer. Überleg mal, Bray Wyatt hätte den Streak vom Undertaker gebrochen.
Ist richtig, aber nur so, das halt bis heute nach.
Ja.
Die Tatsache, dass Asuka diesen Run hatte und Charlotte Flair den gebrochen hat, das halt überhaupt nicht nach. Asuka ist halt Midcard.
Das liegt aber, das liegt halt vor allem daran, dass Asuka nicht der Undertaker ist. Es wird viel überraschen, aber Asuka ist nicht der Undertaker. Ich wiederhole, Asuka ist nicht der Undertaker.
Das ist richtig, aber sie hat es halt einfach hart ausgebremst. Das ist einfach so, ne?
Ja.
Und selbst Bremsklotz John Cena, der Bray Wyatt besiegt hat seinerzeit, hat Bray Wyatt nicht diesen Zacken aus der Krone gebrochen, wie es hier mit Asuka war. Egal. Also, jedenfalls. Das Spiel mit Charlotte Flair ist kein einfaches, glaube ich, was die Gunst des Publikums angeht. Ich bin wirklich, wirklich extrem gespannt darauf, wie das hier von den Feinheiten her gestrickt wird. Sie ist für mich auf jeden Fall die deutlich größere Wildcard im Vergleich zu Jey Uso, was ihren Pick angeht und auch generell, wie sie sich positioniert. So. Bei Jey Uso ist der Weg irgendwie klar auf eine gewisse Art, wer er ist. Man weiß, wofür er steht, man weiß, was die Leute an ihm haben und so weiter und so fort. Charlotte kommt halt einfach nach sehr langer Pause zurück und muss sich ein Stück weit einfach neu etablieren. Und irgendwie ist das dafür dann auch wieder ganz interessant, dass sie dann halt nur so ein kurzes Aufblitzen von 15 Minuten in einem Rumble-Match hatte und all diese Fragezeichen halt einfach da sind, weil spannend ist das allemal.
Ja, vielleicht ist das auch noch alles gar nicht so fest. So, vielleicht will man auch erstmal ein bisschen gucken, ob man sie Heel oder Face turnt, so, je nachdem. Und deswegen hat man es beim Rumble jetzt noch gar nicht so viel gezeigt und die Vignetten auch so offen gelassen in beide Richtungen und so. Vielleicht will man das erstmal kurz testen. Wobei das Testen wenige Wochen vor Mania schon dann wieder nicht hodenlos ist, sondern eher übermutig.
Ja, der ja. Genau.
Viel zu viel Risiko eigentlich.
Das hat entweder Eier oder ist eben ignorant.
Ja.
So. Ich bin halt eher so bei, ja gut, wir wissen auch nicht richtig, was wir wollen, wir gucken mal, was die Leute draus machen. Das ist mir aber zu wenig. So, du musst, wenn du diese Women's Division nach vorne bringen willst, musst du das selbst, das hast du auch in unserem Women's Division Podcast wirklich gesagt, du musst das selbst mit deinem eigenen Investment treiben. So, kannst es nicht einfach passieren lassen, da muss was hinterstecken. Du brauchst einen Plan und wenn der Plan dann läuft, dann passt du ihn halt an, wenn sowas wie bei Bloodline seinerzeit passiert und Sami Zayn geht durch die Decke. So, das war sicherlich eine Option, so irgendwo auf einem Notizzettel, so ey, wenn das mit Sami Zayn durch die Decke geht, machen wir nur ein paar Faxen und dann standen da so drei Notizpunkte drunter, aber das war so eine Side-Note, aber sie war wenigstens da und eingebettet in etwas Größeres und es war nicht so, ja, mal gucken, was wir mit Charlotte machen.
Ja.
Aber vielleicht unterstelle ich das auch total zu Unrecht und man hat einen sehr genauen Plan mit Charlotte und ich lasse mich da gerne überzeugen.
Ich glaube, ihr Körper ist ready, sie sieht super fit aus.
Ja, sie sieht super lean aus.
Extrem lean. Ja.
Das muss aber nichts heißen.
Ja, aber es heißt aber schon mal, dass sie auf jeden Fall gesund trainieren kann. So.
Ja, ja.
Also, ja.
Wir wissen nicht, wie kräftig sie ist. Wir wissen, sie hat viel Cardio gemacht, um diese Leanness zu erreichen. So, ich mache mir halt eher, wobei sie war 2 Jahre aus, das ist echt lange Zeit. Ich meine, Kreuzbandriss ist auch viel. Die braucht halt einfach für das, was sie worked und so, ne? Auch für diese Moonsaults nach draußen. So, das Knie muss halt halten.
Das muss
halt. Die braucht vor allem muskuläre Stabilität und so.
Ja.
Die muss auch mal wen heben. Und vielleicht ist genau das auch ein Argument, nicht Rhea Ripley zu nehmen, sondern Tiffany Stratton. Weil wenn Rhea Ripley halt gerade Bock hat auf Rana Ripley, dann ist sich um eine gerade erst von einem Kreuzbandriss zurückgekommene Charlotte Flair um den Hals wickeln und rumschwingen vielleicht auch nicht die beste Idee. So, mal gucken. Mal gucken. Ich bin wirklich extrem gespannt darauf, was da so abgeht.
Ey Mann, das sind Pros. Die wissen schon auf jeden Fall, wie sie sich einsetzen können. Und ich glaube, nach 2 Jahren, wahrscheinlich hätte Charlotte auch nach einem Jahr zurückkommen können. Aber ich glaube, die haben sie schon geschont und wirklich fit gemacht. So, ich mache mir wenig Gedanken über die Fitness von ihr oder körperlich. Das ist eher das Booking-Ding so. Und du sagst es richtig, das ist ein Risiko, sie zu nehmen, weil die Leute, ich keine Ahnung, wie die reagieren werden, oder? Interessant ist aber generell mal, so fällt mir gerade ein, dass alle 4 großen Champs gerade nichts anderes offen haben. Man hat es schon so geschafft, das alles auf Null zu fahren, ja, sodass niemand einen klaren Gegner, eine klare Gegnerin hat.
Ja.
Deswegen kann man da echt jetzt von Null anfangen für neue Fehde, für Mania.
Auch wieder gänzlich andere Situation als letztes Jahr beim Rumble, ne?
Ja, ja. Genau, ja. Komplett. So, das finde ich spannend. Das ist cool. Müsste man gucken. Also
das ist halt der krasse Unterschied wirklich zu letztem Jahr. Ne? Statt dieser ganz krassen Zuspitzung und diesem wirklich Durchziehen von lange, lange, lange gezogenen Storylines haben wir jetzt halt wirklich ein offenes Feld. So, und vielleicht ist das auch genau das, wofür WWE an diesem Zeitpunkt mit dem Eintritt in eine neue Ära, so Netflix-Ära, dies, das, auch stehen will und sagen will, alles klar, hier sind wir. Wir haben super viele, super talentierte Performerinnen und Performer. Check die mal aus. Es ist offen. Begleitet uns auf diesem Weg.
Ja.
Why not?
Why not? Kann man machen, ja.
Okay.
Ja, ansonsten der Rumble hatte unterhaltsame Momente, finde ich. Also schöne NXT-Auftritte, so. Wir haben uns sehr über Jada Parker gefreut.
Ja. Auch wenn die nur kurz da war.
Ja, 6 Minuten und dann kam Jordan Grace. Jordan Grace, auch schön Pop, schönes Showing. Ja. Hätte ein bisschen mehr sein können. Du hast sie dir als Siegerin gewünscht.
Ja. Ja. Aber okay. War lange da. Hat das Match schon bereichert damit, dass sie da war.
Ja, total. Kam ja auch recht früh rein, glaube ich. Es war gar nicht so spät. Ja. Chelsea Green, super Comedy-Momente gehabt. Mega. Richtig schön. Es gab diesen Moment, wo irgendwie Belair, Naomi, Parker und noch eine schwarze Wrestlerin, denn das ist wichtig für diesen Spot, sich so irgendwie gegenüberstanden. Ich glaube Lash Legend, ehrlich gesagt. Und dann Chelsea Green da so reinsneakt, so als sehr, sehr weiße Wrestlerin. So, also die hat nur so, die hat wirklich schön Comedy-Shit gemacht. So, Chelsea Green ist ein National Treasure.
Chelsea Green macht Chelsea Green Sachen. Und yeah. Das macht sie sehr, sehr gut.
Stephanie Fucker war drin, Alter.
Ja, Mann.
Gott, leider kein eliminiert. Sträflich darf man nicht machen. Wenn du sie bringst, muss sie mindestens 28 andere Frauen rauswerfen.
Ja. Mindestens 28. Ja.
Ja, ansonsten, ich guck mal noch durch. Genau, Stratus habe ich erwähnt. Ja, Julia auch da als Repräsentantin für NXT.
Ja. Letztendlich von Roxanne Perez eliminiert worden.
Was interessant ist.
Das ist durchaus interessant, ja. Und wirft natürlich die Frage auf, ob das jetzt, also was man daraus halt machen will, ne? Ob das jetzt bedeutet, so, hey Julia, wir machen nochmal Rematch, ich habe nochmal eine Rechnung offen mit dir, hast ja gesehen, ich kann dich immer noch schlagen, dass ich dich rausgeworfen habe. Oder ob es von Roxy so eine Geste war, die ja auch letztendlich dann doch deutlich heel gegangen ist im Verlauf des Matches.
Ja.
So, gegen Charlottes Knie nicht zuletzt.
Ja.
Ob das sowas war, wozu dann Roxy dann so sagt, so, weißt du, Julia, was ich damit gemacht habe, ist, ich habe dich aus dem Main-Roster rausgeschmissen, zurück zu NXT, ich bleib hier. Du geh mal wieder. Beides ja. Mögliche Erzählstränge. Ja. Auf jeden Fall ganz geil.
Ja, stimmt. Stimmt. Man hat ja sogar wirklich diesen Moment, also NXT hatte schon wirklich einen krassen Show. Man hat ja sogar Julia und Stephanie Vaquer einen Moment gegeben.
Mhm.
Also einen Blickaustausch ja. So im Match und sowas. Das ist schon gut. Man hat viel Faction-Arbeit gemacht, mehr als bei den Männern.
Ja.
Pure Fotzen Collective so hat halt wirklich viel hat halt viel gerissen zusammen. So hat ein gutes Showing auch. Also sie waren sehr präsent. Genau.
Wurden dann aber in dem Moment, als du sagtest, ey Mann, wir haben gerade so ganz kurz die Scheibe in unserer Trennwand runtergekurbelt und uns kurz unterhalten und dann waren wir halt dabei, dass es schon bemerkenswert ist, dass die drei halt mal so als starke Faction präsentiert wurden, aber irgendwie gar keinen Impact als diese haben.
Ja.
Und dann sagtest du halt sowas wie, ey Mann, eigentlich könnte man die halt auch einfach mal komplett von vorne bis hinten durch den ganzen Rumble ficken lassen, nur ja. Die drei so. Und just in diesem Moment, als du den Satz zu Ende gesprochen hattest, wurden einfach alle drei gleichzeitig eliminiert.
Das ist unfassbar.
Ja. Also wieder fantastisches Timing von dir am Kommentatorenpult.
Ja, das ist unfassbar. Die sehen einfach so cool aus und so und können so viel machen. Und geile Wrestlerinnen, alle drei.
Vor allem Sonya Deville sah einfach wieder richtig krass aus, Alter. Also
on point, ey.
Körpersprache, Mimik, ja. Wie sie Moves ballert und so, das ist einfach alles so gut.
Outfit. Ja, ja, es ist schon krass.
Sonya Deville ist fantastisch. Könnte man sofort zum Champ machen.
Ja, Micwork passt, alles
cool. Wirklich, stimmt. Habe ich ja beim Gucken noch gesagt, jetzt gerade vergessen wieder. Ja. Sonya Deville hat eines der besten Mic-Games in der Women's Division.
Ja, so. Kommt halt nicht zum Tragen. So. Ja. Mann, die war GM.
Ja, eben.
Ganz viel geredet damals. Ja, genau.
Die hat einfach in ihrer Zeit als GM einfach Adam Pearce lang gemacht. So, also aber richtig alt aussehen lassen. Ich meine, gut, das ist Adam Pearces Aufgabe, sich von jedem unterbuttern zu lassen. Ja. So. Als windiger, alkoholsüchtiger GM. Aber naja. Ja.
Dann gab es noch eine schöne Dynamik zwischen Belair und Naomi irgendwie so. Naomi und Jordynne Grace haben halt TNA-Vergangenheit, damals hieß es noch Impact. Und haben sich irgendwie umarmt und dann kam Belair und hat Jordynne Grace so weggezogen. Mhm. Also das sah so ein bisschen so, Belair ist nicht mehr zufrieden mit Kooperation und will jetzt eigentlich wieder ein bisschen singlesmäßig durchgehen.
Ja, zumindest ist sie eifersüchtig.
Ja.
Und könnte auch ein Fingerzeig in Richtung der Aufklärung der Jade Cargill-Geschichte sein. Mhm. We will see.
We will see. Ihr Mann hat auf jeden Fall gemeinsam mit seinem Freund Angelo schon mal was gezeigt in Sachen, hey, ich stehe für mich ein und mache hier was,
das ist wohl richtig.
Krasses. So.
Ja.
In einem Tag-Match haben die angegriffen. Ja. Genau.
Ja, sonst, also Bianca Belair hatte tatsächlich mal wieder so ein Aufblitzen ihres Superstar-Status in dem Match mit einem der weiteren lustigen Momente, als ich glaube 5 Wrestlerinnen hintereinander in der Ringecke buxiert wurden und sie jedes Mal auch über die nächste, noch größere, die dann kam, einen Backflip gemacht hat.
So Quatsch,
ja. Das war schon wirklich funny. Ja. Nur Liv Morgan war dann zu klug. Ja, also ja, schon ganz nice eigentlich. Lash Legend hatte noch ein ganz gutes Debüt auf dieser Bühne, muss man sagen. Durfte gut was am Powergame zeigen.
Hat aber auch niemanden eliminiert. Wenn du so ein Powerhouse reinbringst, dann lass sie wenigstens so 2 Leute rausschmeißen. Ja. Wäre ja auch komisch gewesen. Die wirkte für mich, weiß nicht, gehe ich nicht so mit, die wirkte für mich sehr behäbig. Ich habe sie bei NXT besser gesehen. Ich fand das Showing von ihr irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
Okay, kann ich verstehen.
Vielleicht war sie traurig, dass Trick nicht da war.
Man hat jedenfalls versucht, sie zu zeigen.
Nia Jax hat ein krasses Showing, hat unfassbar viele Frauen eliminiert.
Ja.
Und auch große Namen darunter, Alter.
Ja. Trägt damit jetzt halt alleinig den Rekord für die meisten Eliminations in Women's Rumble Matches.
Richtig krass.
Und Dings an Nummer 21 ist Alexa Bliss mit dem vermutlich größten Pop des Women's Rumble Matches zurückgekommen.
Ja, die Leute lieben Alexa Bliss nach wie vor, ja.
Ja.
Hatte irgendwie eine Fiend-Tribute-Jacke an hinten.
Ja.
Friend Forever und das R war so klein gemacht. Alexa Bliss wieder da. Wirkte für mich aber alles wie nur so ein kurzes kleines Showing. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in den Shows bleibt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht.
Das sah auf jeden Fall auch sehr lean aus.
Ja, aber eben so Becky Lynch lean. Ja. Eben nicht gut. So, also, weiß ich nicht. Eher einfach nur dünn.
Ja, ich bin bei Charlotte auch nicht endgültig überzeugt. Aber ist okay. Mhm. Alexa Bliss dann eine der 2 Eliminations von Liv Morgan gewesen. Liv Morgan hat einfach alle Wrestlerinnen, die ähnlich aussehen wie sie, also blond sind und schwarze Nietenkleidung tragen, eliminiert, nämlich Natalya und Alexa Bliss. Es gab wirklich so diesen Moment, wo man einfach nicht unterscheiden konnte, wer von den dreien wer ist.
Ja.
So leid es mir tut. Negatives Highlight, Lyra Valkyria wird von Ivy Nile eliminiert.
Bitte, Skandal.
Ist wirklich skandalös und bitte jetzt kein Titelmatch für Ivy Nile.
Wird es geben, aber Skandal.
Ja, ja. Ist schrecklich.
Nikki Bella war auch da.
Nikki Bella war auch da für 3 Minuten,
ja.
Bevor Bailey sie eliminiert hat. Ja, genau. So, okay.
Jo.
Punkt, oder?
Punkt.
Achso, das Women's Royal Rumble Match wurde präsentiert von getrockneten Fleischwürsten. Ich finde wirklich den Humor, den man damit beweist, dass man sagt, the Women's Royal Rumble is presented by Slim Jims.
Ja.
Der ist schon aller Ehren wert.
Schön.
Gut.
Ja. So,
Rumble-Fazit.
Warte.
Ja?
Wir hatten noch ein Titelmatch. Kevin Owens ist durch eine Leiter gefickt worden mit einem Alabama Slam auf den Boden vom Kommentatorenpult tot.
Spot des Abends.
Spot des Abends.
Völlig krank, wirklich.
Absoluter Wahnsinns-Spot. Ja.
Also generell das Match, stimmt, einfach übergangen. Launiges, hartes, beide sind abgefuckt Match gewesen, das vor allem so in den letzten paar Minuten nochmal richtig geil hochgekocht ist. So.
Oh ja.
Dazwischen auch so ein paar lustige Momente, weil Kevin Owens ist auch immer gut für einen Lacher, während er halt eine ernste Miene behält, wie zum Beispiel mit der Mini-Leiter.
Ja.
Das war wirklich sehr gut auch. Aber beide haben harten Scheiß eingesteckt und wirklich Kevin Owens, Alter, wie der durch diese Leiter mit einem scheiß Alabama-Slam. Also ich meine, dass er einen Package-Piledriver durch die Leiter andeutet und man ist so, ja, natürlich macht er den jetzt.
Ja.
Das sagt schon einiges über den Zustand von WWE und halt Kevin Owens und Cody Rhodes aktuell. Ja. Die dürfen halt einfach kranke Scheiße zeigen, ne? Kevin Owens bei aller Recklessness halt ein ultra safer Worker, so.
Ja.
Und Cody Rhodes, trotz der Tatsache, dass er halt einfach die meisten Matches von allen worked, sich nicht zu schade, so einen Scheiß zu nehmen im Zweifelsfall, ne? Und dann dreht er das Teil aber um und Alabama slammt. Also der Alabama Slam ist ja wirklich auch so einer der fiesesten klassischen Nicht-Finisher-Moves, die es so gibt. Der sieht so hart aus, schon auf dem normalen Boden im Ring. So. Und dann durch eine Leiter durch und Kevin Owens rollt dann mit seinem Kopf zwischen zwei Sprossen durch und klappt einmal so über und bleibt halt einfach auch ewig lang so liegen, während er ohnehin schon ein blutiges Gesicht hatte.
Ja.
Ey, was für eine kranke Inszenierung. Irre. Irre.
Beste Spot des Rumbles, des Jahres bisher vielleicht sogar. Es ist wirklich es ist unfassbar. Wir haben geschrien, als das passiert ist.
Ja.
Also, das ist halt eine absolute Zusammenarbeit, ne? Weil das ist nicht, da kannst du nicht nur sellen oder nur angreifen. Du musst ihn so perfekt platzieren. Da ist so, Cody Rhodes ist da sogar tatsächlich mehr in der Verantwortung.
Ja.
So, das absolute Profiarbeit, ey. Dass Owens da quasi mit seinen Schultern so sich hält irgendwie, weil er halt eben in diesen Sprossen liegt und der Kopf dann so runterbricht und dann liegt er noch auf, also kopfüber so da für Minuten.
Ja.
So, der Blutfluss wird angeregt. Das ist so perfekt gewesen, aber auch gleichzeitig so safe geworkt. Und das ist wirklich seltsam, das Wort safe zu benutzen in diesem Kontext.
Ja.
Krank, davor schon dieser Move, Kevin Owens kontert ja immer alle Superplexes.
Ja.
Auch das wurde ja dann auf eine Leiter gemacht, dann wurde Cody Rhodes auf eine Leiter geschmissen, so.
Dieser Falcon Arrow auf die Leiter vom obersten Ringseil, Alter.
Perfekt geworkt, einfach mit Abrollen, mit allem, Impact sieht trotzdem krass aus und so. Ja. Also diese beiden haben wirklich ein Profi-Match gemacht. Cody Rhodes wird auch immer besser im Ring noch. So, der war vor 3 Jahren nicht da, wo er jetzt ist. Das heißt, Cody Rhodes macht auch nochmal eine In-Ring-Entwicklung mit.
Ja.
Kevin Owens ist einer der besten Wrestler der Welt, so. Ja. Das hat er jetzt wieder bewiesen, bei gleichzeitig dieser uniken Attitude, die er dabei serviert, so. Ja. Auch dieses, er nimmt da mal irgendwann so eine Strebe von der Leiter und kloppt sie Rhodes einfach mitten über den Kopf, so, und dann steht er da einfach mit seiner Apathie, diese Heel-Apathie, die er dann hat, und dann guckt er so, als wenn er gerade drei seiner Hunde erschossen hat.
Das ist so krank, ne? Ja. Also, dieses wirklich so, wenn Kevin Owens einfach gerade irgendwas Sickes gemacht hat und dann nur so da steht und sich das anguckt und keine Gefühle hat.
Schockierend.
Wirklich. Ja. Und einfach wirklich so einfach kalt ist. Das ist so krass. Also ich finde es auch krasser, als wenn er völlig manisch hinterhergehen würde.
Mhm.
So, weil es diese Kälte halt einfach, weißt du, der ist dann nicht emotional getrieben in dem Moment. Nee, der ist emotional abgeschaltet.
Das
der
ist einfach, noch gefährlicher.
Ja, eben. Der hat einfach was super Krasses gemacht und hat so einen Moment des Innehaltens und guckt da drauf und es macht nichts mit ihm. So, und dann macht er irgendwann weiter. Das ist so geil, Alter.
Das ist echt schlimm. Und im Gegensatz dazu Cody, so, ne, der halt diesen Spot macht, danach die Titel einfach runterpflückt, hat er alle Zeit der Welt.
Ja.
Und dann wirklich durchdreht auch nochmal so, auch nochmal wirklich, was heißt durchdreht, er hat schon vorher durchgedreht, dass er den Move macht, aber dann nochmal wirklich ich posiere jetzt noch mit den Titeln so über diesem Typen, ich setze ein Statement so, das hat halt auch nochmal was gekrasst. Das ist halt hochemotional, das Gegenteil von abgeschaltet, das ist halt, er überreagiert eigentlich gerade, er könnte ja auch einfach gehen, und als das Vorbild.
Und das ist halt wichtig, ne? Also glaube ich, für die Charaktergeschichte, also für die Geschichte zwischen den beiden, aber auch für die Charakterentwicklung von Cody nochmal echt wichtig. Also weil Sami Zayn, also generell, Cody in den letzten Minuten des Matches hatte nochmal so richtig den Berserker-Modus. So, bevor die diese Power-Moves ausgepackt haben, da war auch Cody richtig auf 180. So.
Ja, voll.
Und dann kommt ja auch nach diesem Alabama Slam Sami Zayn raus und ist besorgt. So.
Mhm. War schon nach dem Falcon Arrow kam er schon, glaube ich.
Stimmt, der guckt nach beiden. Stimmt, der guckt auch nacheinander nach beiden. Und genau, aber geht dann nochmal zu Kevin Owens und bleibt dann ja auch bei Kevin Owens, ne, nachdem der den halt nochmal frisst. Also vorher sozusagen, als beide harten Shit eingesteckt haben, Sami Zayn ist irgendwie so der Freund von beiden und nachher ist es dann schon so, Cody Rhodes, das könnte jetzt eine Message sein, geht einen zu weit, Sami Zayn bleibt bei dem, in dem Fall Opfer, Kevin Owens, der da blutig ist. Und kümmert sich ein Stück weit mit um ihn. Und Cody Rhodes war ja schon dabei, nach dem Titelgewinn und nach der normalen Celebration, die man ihm durchaus zugestehen kann, zu gehen. Ja. So, der Bigger Man zu sein, so der faire Sportsmann-Champ sozusagen und einfach zu gehen und zu sagen, so okay, Business done, Titel verteidigt, da. Aber er entscheidet sich dann ja wirklich in einem Moment aktiv nochmal zurückzugehen, sich aufs Kommentatorenpult zu stellen, dem Ort, von dem aus er Kevin Owens so zugerichtet hat, ihm den Rücken zuzudrehen, in so maximalem Disrespect eigentlich, sondern den habe ich hinter mir gelassen, den Titel hervorzurecken Richtung Publikum, Richtung WrestleMania sein. So, der liegt hinter mir, guckt euch den Blutigen an, so, und er ist weiter davon. Also, Cody ist schon so ein bisschen so unter dieser Last, die er halt trägt, so langsam auch wirklich rücksichtslos oder verliert zumindest gewisse Hemmungen. Und manövriert sich selbst so ein bisschen ins Abseits und ist fast schon selbst besoffen. Ja. So, das ist, während halt, also Sami Zayn, der wirklich der Good Guy, selbst Sami Zayn dann in dem Moment so da drauf guckt und so ist, das ist einer zu viel, Alter, guckst du bitte, wie Kevin hier liegt.
Ja.
So, das ist schon eine sehr interessante Charakterzeichnung für diesen Babyface-Champ.
Ja, absolut. Und es gab auch schon vorher Andeutungen, dass Cody Rhodes eben diese Seite hat, so in einem vorherigen Fäden. Das zeigt er immer mal wieder auch so, gegen Reigns war da auch mal was und so. Ja, das ist wichtig für Rhodes, der halt, dem man halt sowas mitgeben muss, der muss halt interessant gemacht werden, der braucht Kanten und so.
Ja.
Der braucht auch Makel. Und die bekommt er gerade, genau. Und die tun ihm auch nicht unbedingt gut. Die sind dabei erfolgreich. Und da muss man gucken, wo das hinführt. Also wie reckless er noch wird, wie oft er das machen muss. Er wird ja auch irgendwo dahin getrieben. Kevin Owens hat ihn dahin gebracht, dass er so wird.
Oh ja.
Er will das nicht von alleine, so. Der entscheidet sich nicht dafür. Es passiert mit ihm.
Ja. Und dann geht es aber auch mit ihm durch. Und dann sind wir wieder bei dem, was du über Bron Breakker gesagt hast vorher so. Ja. Der ist dann ein Stück weit auch dann ein Getriebener seiner Gefühle und gibt sich dem halt hin. Cody hat sich hier bewusst dafür entschieden in einem gewissen Moment. Und vielleicht ist das der Unterschied zwischen ihm und zum Beispiel Bron Breakker. So. Cody nimmt das mit, wenn er das halt will und entscheidet sich dafür, kann das kanalisieren, aber kann er das noch? Das ist halt so ein bisschen die Frage. In Matches hat es ihm immer geholfen, das mitzunehmen als Energie, so, um auch aus Dingen auszukicken und so, um nochmal härtere Moves zu gehen. Aber jetzt so nach dem Match, wo es eigentlich getan ist, so, kann man sich wirklich fragen, entgleitet es Cody gerade? Genauso wie halt alle Leute ihm so langsam entgleiten. Das hast du in der Preview ja auch nochmal so schön gesagt.
Ja, er wird einsam an der Spitze sein irgendwann, ja.
Genau, und ist es halt so, dass das, was ihn eigentlich stark macht, was ihn auch zu Everybody's Darling gemacht hat, dass er diesen Modus halt hat, dass das jetzt so ein bisschen Überhand nimmt und er wirklich so ein bisschen hulkt. So, Bruce Banner Hulk, meine ich, ne?
Ja.
Nicht Hulk Hogan Hulk.
Ja, ja, klar. Oh Gott. Ja, das ist mega spannend.
Ja.
Das ist mega spannend zu sehen, weil Face of the Company braucht halt mehr als einfach nur Champ und Face.
Ja.
So, das ist gut. Ist gut. Ich bin gespannt, wie das wird.
Ja. So.
So, alles klar. Das mussten wir noch besprechen.
Das ist tatsächlich wichtig. Ja. Eine abschließende Frage möchte ich dir noch stellen.
Ja.
Welches Rumble-Match hat dir denn jetzt besser gefallen? Und was ist dein Fazit zum diesem Event?
Wie du mir die Frage jetzt aber stellst, obwohl ich sie dir stellen wollte.
Tja.
Ja, sorry. So während des Guckens irgendwie hatte ich viel Spaß mit dem Frauenmatch, weil da eben so viel Freshness drin war. Aber im Endeffekt zählt dann doch einfach das Gewicht des Männermatches so. Das Gewicht, dieses Kulminieren des Investments der letzten Monate, so, das da hier so geil zum Tragen kam. Was für spannende Beziehungen man geflochten hat, wie geil man Charaktere aufgebaut und etabliert hat und so. Das kam ja alles zum Tragen in diesem Match. Man sah das so, das war so ein bisschen die Früchte sehen.
Ernten.
Nee, tatsächlich sehen, mit E geschrieben.
Ah, okay,
so, check. ja, aber ich verstehe den Gedanken, ja.
Ja, ja.
die Früchte schmecken, könnte man sagen. So. Ne, von den kleinen Dingen bis zu den großen. Die kleinen, wie zum Beispiel, hatten wir eben gar nicht erwähnt, dass Penta und Rey Mysterio den Opener machen.
Mega.
Und 2 Minuten wresteln, das ist groß. So, ja. Das ist richtig geil, einfach, dass man das machen kann.
Ja.
Und dann halt bis zu dem Big Guy Shit, so.
Ja.
Deswegen war das Männermatch schon einfach aufgrund des Gewichts und des Investments zuvor für mich doch besser, auch wenn ich mich über die schönen Momente im Women's Match gefreut habe.
Geht mir genauso. Vor allem die Endphase beim Männermatch war halt einfach krasser. Da sind einfach heftige What the Fucks passiert, so.
Ja.
Also all die großen Namen, die wir genannt haben, da hängen halt einfach Dinge dran.
Ja.
Und das wirft so viele Fragen für das, was jetzt noch kommt, auf, und es hat allem noch was hinzugefügt.
Voll.
Ja, schon. Beim Women's Rumble, da hat mich dann zum Ende hin, da würde ich halt sagen, ich fand das Match an und für sich über weite Strecken, bin ich ein bisschen bei dir, so, auch sehr unterhaltsam, es hat mich gut unterhalten, es war irgendwie kurzweiliger auf eine Art, es fühlte sich auch weniger schwer an, also leichter halt einfach,
ja.
Hatte auch ein bisschen lockereren Vibe, so. Es hat dem durchaus keinen Abbruch getan. Es gab dann am Ende so eine Phase, da war es mir dann so ein bisschen so geplänkelig irgendwie.
Mhm.
So die letzten Entrances und ja, okay, und wann räumt sich das Feld mal so ein bisschen auf? Ich meine, das Männer Rumble war zwischenzeitlich nach so der Hälfte oder so 10 Entrances, war das mal wieder bei 3 Leuten.
Mhm.
So, da wurde früher ausgesiebt und es gab irgendwie eine stärkere Positionierung hinzu so, wir lassen jetzt mal die Leute drin, die was beizutragen haben noch. So.
Ja.
Das Women's Rumble war über viele weite Strecken halt auch einfach nur Schaulaufen, ohne dass man halt was zu sehen bekam dann auch mal. Also es gab so Momente, da gab es eigentlich einen geilen Spot, aber man hat ihn nicht erkennen können, weil davor und da drum so viel rumgewuselt ist. So,
ja.
Das war ein bisschen weird.
Stimmt.
Aber am Ende hat mir das Women's Rumble dann auch wieder echt was gegeben, darin, dass ich mich wirklich richtig krass gewundert und gefreut habe darüber, dass Roxanne Perez einfach bis zuletzt drinbleiben durfte.
Ja.
Und unter den Top 2 war, dass man das mit ihr, mit einer 23-jährigen, so kleinen Wrestlerin von NXT kommend machen würde, dass man die so dadurch heizt,
ja,
und ihr so einen Kickstart aus NXT herausgibt, dass das finde ich schon richtig heftig so. Also in der Preview habe ich ja gesagt, ich kann mir das bei Jordynne Grace vorstellen. Die hat natürlich viel weniger Geschichte bei WWE als Roxanne Perez, ne? Völlig klar. Die hat ja durchaus Sachen auf ihrer Seite, die gute Roxy. So bei NXT hat die ja echt eine Legacy,
ja,
in der Zeit. Aber Jordynne Grace hat halt den Körper dafür,
ja,
um das zu verkaufen. Roxanne Perez halt nicht. Und deswegen, das finde ich schon richtig krass. Das feiere ich schon sehr.
Ja.
Trotzdem, Männer Rumble deutlich Levels über dem Women's Rumble in Summe.
Die Qualität ist in der Breite ja auch bei den Frauen einfach nicht gegeben, so, ne? Du hast
richtig.
Da läuft so eine Machine Room. Ich habe manchmal einfach aus Versehen auf sie geachtet und so. Die macht jede zweite Aktion falsch.
Ja.
So, Naomi kann überhaupt nichts so in solchen Matches und so. Also die Qualität ist nicht so dicht beieinander. So bei den Männern ist der schlechteste Wrestler im Match wahrscheinlich LA Knight. Was?
I Show Speed.
Ist kein Wrestler. ist LA Knight oder so, der aber immer noch gut ist.
Ja.
Oder so, weißt du? Und dann hast du einfach eine gleichbleibend krasse Qualität so. Und dann hast du halt eben darüber noch heftiges,
ja,
Zeug so. Aber da sind keine schlechten bei.
Insgesamt würde ich sagen, dass das vorher als most stacked Royal Rumble ever angekündigte Match und Event, ich beziehe das jetzt einfach mal aufs Event, obwohl es eigentlich nur über das Männer Rumble gesagt wurde, so.
Ja.
Hat witzigerweise als Outcome halt 2 Champs mit Fragezeichen. Das ist ein krasser Bruch zu den letzten Jahren, wo wirklich die klaren Superstars gewonnen haben, bei denen klar war, was sie davor und danach machen. So, das ist jetzt hier nicht so, auch wenn mit Charlotte Flair der vielleicht größte Star des Women's Rosters gewonnen hat. Heißt, die Road to WrestleMania ist viel offener, als sie das im letzten Jahr war. Und
ja,
das finde ich als Ausgangspunkt von einem Royal Rumble, über das man halt gesagt hat, das wird nicht das krasseste Rumble, wir haben die größten Stars, sondern das Feld ist so stacked wie nie. Es ist irgendwie ein geiler Ausgang. Es ist irgendwie, es ist nicht, was ich erwartet habe. So, ich habe erwartet, aus Stacked siebt sich die absolute Speerspitze raus.
Hm.
Aber dass man das jetzt so gemacht hat und bei beiden Siegern letztendlich eben die Fragezeichen zulässt und möglicherweise auch zelebrieren wird, das ist ein cooler Ausgangspunkt, den finde ich echt interessant. Hat schon Eier.
Ja.
Ich weiß nicht, wie zufrieden und wie glücklich es mich macht für den Moment.
Ja.
Weil man mir halt die Hoffnung auf eine geile Road to WrestleMania gegeben hat im Tausch für ein Rumble, das mich halt weniger enthusiastisch und begeistert zurückgelassen hat, als es das hätte tun können.
Mhm. So. Ja, gehe ich mit. Ja. Aber ist ja auch schön, wenn man, weil, ne, also stell dir einfach vor, hättest du jetzt einen geilen Rumble gehabt, das wäre ja was Zurückblickendes, Schönes so, und das wäre für diesen einen Abend, aber du hast die Zukunft gewonnen. Lukas, du hast die Zukunft gewonnen.
Du hast die Zukunft gewonnen.
Ja.
Schön.
Jetzt kann man sich halt auf eine spannende Road mit vielen Überraschungen, glaube ich, auch noch freuen. Weil alles, was wir heute spekuliert haben, und wir haben viel spekuliert,
ja,
und in alle Richtungen gedacht, ja, so, das muss ja alles überhaupt nicht passieren. Im Endeffekt passiert irgendwas ganz anderes. So. Vielleicht gehen nicht mal die gleichen Champs gerade in Mania rein, die wir jetzt haben. So.
Auch das ist auf jeden Fall denkbar, ja.
Ja.
Reden wir nächstes Mal drüber, was da so auf dem Weg sich anbahnt, oder?
Ja.
Das letzte Wort hat jemand, der nicht beim Event teilgenommen hat, aktiv.
Friedrich Merz.
Friedrich Merz sollte niemals das letzte Wort haben.
Stimmt. Was würde Gunther machen, wenn er Friedrich Merz jetzt einfach mal vor sich stehen hat?
Gute Frage.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.